Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Australia. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Wir bereisen heute bei Reisen, Reisen die Königin der Länder, Queensland. Allein der Name ist ja schon ein Mega-Lockmittel und er verspricht sehr, sehr viel Grenzenlosigkeit, Schönheit, Freiheit, Naturgeschichte. Und Queensland macht die Menschen, die es anlockt, dann auch wirklich glücklich. Zum Beispiel mit 7000 Kilometer Küste. 7000 Kilometer Küste hat allein Queensland und da dann Bilderbuchstrände, vom tropischen Strand mit Palmen bis zur einsamen Bucht, Puderzuckerweiß bis kräftig gelber Sand. Jeder findet da den Beach, den er verdient, oder das Boot, das ihn rausbringt aufs Meer, ans Great Barrier Reef, das größte Riff der Welt. Oder man bleibt am Land und wandert durch einen der ältesten Regenwälder der Welt, beobachtet gefährliche Tiere, Krokodile zum Beispiel, andere wilde Tiere. Ich könnte jetzt noch eine Minute lang oder minutenlang Highlights aufzählen mit großen Namen, aber ich will erst mal jemanden dazu holen, mit dem ich große Teile von Queensland zusammen erlebt habe, der auch einen großen Namen trägt, Jochen Schliemann. Grüß dich, du alter Australier. Du warst das Krokodil eben, ne?
Ja, ich habe versucht, das Sound malerisch aufzupeppen.
Was das du war wie nochmal? Das böse Krokodil, so macht ein Krokodil. Ja.
Schwierig finde ich halt, wenn du sagst, ich könnte jetzt mit Highlights weitermachen, aber kommst dann halt zu mir. Ne? Auch schwierig,
alles Reisen, schwierig. Reisen, Reisen ist eine emotionale Achterbahn, das ist hiermit schon wieder bewiesen. Der Trip war für mich ein absolutes Highlight der letzten Jahre, dann durch Australien und Queensland. Es gibt ja schon eine Folge durch Northern Territory, die schon draußen ist, die ihr euch auch anhören könnt. Und wenn man dann am besten den großen Trip durch Down Under macht, muss Queensland natürlich irgendwie dabei sein. Man schafft das jetzt nicht in ein, zwei Wochen. Queensland, da braucht man Monate oder Jahre, alles da zu entdecken, zu sehen. Also wir wären gerne maßlos gewesen, weil wir sind ja gerne maßlos, aber wir haben nicht alles geschafft, weil Queensland ist fünfmal so groß wie Deutschland. Da kann man in zwei Wochen nicht alles erleben. Deshalb haben wir uns ein bisschen auf den Norden bei diesem Trip konzentriert. So ab Cairns, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, eine Stadt, ein Ort im Norden von Queensland, von Cairns dann ein bisschen in den Norden und haben nachher aber in der Folge droppen wir noch ein paar Highlights im Süden, was ihr dann in Queensland alles noch erleben könnt. Wenn ich Queensland sage, Jochen, ASMR, wenn ich Queensland sage, was passiert da in deinen Synapsen, was passiert da in deinem Kopf? Das ist immer ganz spannend, wenn es bei dir da Deng macht und bimmelt.
Ja, ich bin ja meistens selbst überrascht, was dann so kommt. Aber tatsächlich sind es Farben. Macht Sinn, glaube ich, für dich, der mit mir da war. Also zum einen, weil du vom Northern Territory sprachst in Australien, dass ja diese Mitte oben ist sozusagen, also ein anderes Gebiet, das wir bereist haben sozusagen in einer Folge letztes Jahr, das war rot. Na, weil die rote Erde, die klassische australische rote Erde da ist. Das schließe ich jetzt bei Queensland nicht komplett aus, aber Queensland ist vor allen Dingen blau durchs Wasser, grün durch diesen endlosen Regenwald, gelb durch die fantastischen Strände, die absurd schön sind. Es ist einfach ein Traumreiseort. Und natürlich dieses bunt gesprenkelte des Korallenriffs, das ja gar nicht aufhört. Das kann man ja nicht in Worte fassen, welche Palette an Farben da auf einen sekündlich losgelassen wird. Deshalb ist Queensland tatsächlich Farben und ja, das gute Leben so ein bisschen. Ne? Also es geht, wie schon gesagt, es geht einem einfach gut. Also selbst ich habe mich da kurzzeitig auf dem Stimmungshoch befunden. Ja.
Er hat sehr oft gelächelt und gelacht in Queensland.
Du dachtest, du hast einmal kurz gesagt, was ist das jetzt? Hast du irgendwie was?
Ich hatte erst gedacht, du hättest irgendeinen Pilz im Urwald irgendwie ausprobiert.
Nein, ich war glücklich.
Ja, weil ich habe tatsächlich, Spoiler, wir lernen heute einen rauchenden Pilz kennen.
Ja.
In einem der ältesten Regenwälder der Welt. Ein rauchender Pilz. Das als Spoiler. Den hast du aber nicht genommen, den Pilz. Du warst ganz clean und warst trotzdem glücklich. Das schafft aber Queensland. Natürlich auch fünfmal so groß wie Deutschland. Es leben aber nur 5 Millionen Menschen da. Dafür halt eine reiche Tierwelt. Es ist Platz. Und das mit den Stränden. Da sind Strände, die sind traumhaft schön. Die sind kilometerlang und weit und breit. Und man ist teilweise ganz allein da. Also einsame Strände definiert auch ein bisschen Queensland. Das so ein bisschen als Spoiler. Wir bringen euch diesen Ort nahe. Wilde Tiere. Wir sind draußen. Wir sind in Neoprenanzügen. Zum Glück ist es ein Podcast.
Alright.
Ja, wir waren im Wasser. wir waren unter Wasser, wir waren auf dem Wasser, wir waren am Strand und wir waren im Wald. Das gleich zur Folge in Queensland, in Australien. Australien hat natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben ja schon ein paar Folgen dazu gemacht. Was mir auch in Queensland wieder aufgefallen ist, und das ist jetzt ein knaller Übergang, Jochen, du ahnst es noch nicht, wo der Übergang hinführt. Queensland hat auch einen knaller Sternenhimmel. Überall Australien ist ein mega Sternenhimmel. Und diesen Sternenhimmel in Australien, der hat den Weg gefunden in unser Reisen-Reisen-Buch, was am 23. Februar kommt.
Da hast du auch eine Brücke geschmiedet.
Normalerweise hätte ich da jetzt tagelang dran gearbeitet, aber eben ging mir irgendeine Synapse auf. Da dachte ich, Sternenhimmel, ich habe doch bei uns im Buch, das endlich fertig ist und jetzt im Januar, während wir hier sitzen, gerade so die Druckmaschinen laufen.
Ja.
Ne? Auflage 1 Milliarde.
Da wird gestanzt, Alter.
Es kommt am 23. Februar das Reisen-Reisen-Buch. Wir haben jetzt nicht einfach nochmal unsere Podcast nochmal aufgeschrieben, sondern wir haben Geschichten, Reisegeschichten, ganz persönliche Reisegeschichten von überall auf der Welt zusammengetragen, literarisch zusammengetragen. Es wird auch spannend, es wird aufregend, romantisch wird es auch teilweise. Mhm. Alles drin in diesem Buch in ganz vielen kleinen Geschichten.
Genau, es ist eben nicht der verschriftlichte Podcast, sondern einfach, wir haben uns dem Genre Literatur sozusagen ja angenommen.
Also, Kunsthandwerk.
Wie soll man es anders sagen? Also es ist wirklich Texte, die einfach Texte sind und es ist wirklich toll geworden. Es ist kurzweilig durch die Episoden, die wir da aufziehen. Es ist schön geistig, glaube ich. Es ist sehr nachdenklich, aber auch, wir geben auch tiefe Einblicke in uns so, wie wir zum Reisen gekommen sind, erzählen unsere Reisebiografien in Texten, die aber, glaube ich, auch viel für euch da draußen machen könnten, weil man sich da, ich glaube, das wird was mit euch machen. Ich glaube, wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten, die ihr dann nochmal rausfindet. Wir werden da sehr aufgemacht und ich glaube, da werden wir noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns allen, zwischen euch da draußen und uns beiden hier auf jeden Fall finden und lustig, gut. Bestellt es euch gerne. Also für uns wäre es super, wenn ihr es haben wollt, dass ihr es vorbestellt, dass ihr es euch kauft, irgendwie, das würde uns einfach sehr glücklich machen. Wir glauben aber auch nicht nur irgendwie als karitativen Zweck von euch an uns, sondern ich glaube, das hat auch einen Mehrwert. Ich glaube, es ist wirklich echt ganz geil geworden.
Ja, mit drin in dem Buch, natürlich geht es da auch um Essen.
Ne? Sicher.
Vierte Mahlzeit und so. Ja. Es geht aber auch um Musik. Und wenn ich bei Essen bin, ich finde nicht nur den Weg rein ins Buch über Australien, sondern auch den Weg raus aus dem Buch. Mhm. Wir haben das Gedruckte jetzt im Januar auch noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe gerade hier das PDF. Da sind auch noch so die letzten Korrekturen drin, um mal ganz nah ranzugehen. Und jeder von uns hat auch seine 10 Lieblingsgerichte weltweit da drin.
Ja.
Ich habe mit drin, tatsächlich, fällt mir gerade auch ein, Ex-Benedict, aber in der Port Douglas Queensland Version. Und in Port Douglas, das ist ein Ort, den wir gleich auch besuchen mit euch in der Folge, habe ich Ex-Benedict Korean Style gegessen mit Kimchi.
Ach, guck.
Und das ist ja, wir haben ja schon.
Koreanischer eingelegter Kohl, ja.
Genau. Und das mit einer Spicy Hollandaise. Und das habe ich dort zum Frühstück gegessen. Australien eher essensmäßig völlig unterschätzt. Ein Top-Frühstücksland. Und die Ex-Bene aus Port Douglas sind auch in die Top 10 meiner Lieblingsgerichte tatsächlich gewandert. Weil das, ich liebe Ex-Benedict. Ich liebe das.
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ja, ne? Du suchst das immer auf Karte. Ne?
Ich habe das auch in Israel direkt gegessen und ich finde es immer ganz spannend, wenn da so ein Twist reinkommt. Die verschiedenen Länder oder Regionen bringen ihren Twist rein. Und Australien liegt ja ganz nah dran an Südostasien, an Japan, an Südkorea. Ganz viele Menschen von da leben auch in Australien und die haben ihre Küche mitgebracht. Und deshalb gibt's dort Ex-Bene in Port Douglas, also Ex-Benedict mit Kimchi, eine Spicy Hollandaise und das war wirklich ein abgefahrenes Essen und darüber sprechen wir auch im Reisen-Reisen-Buch. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr das kauft, bestellt und es natürlich auch Feedback gibt und wir freuen uns vor allem, wenn es euch gefällt. Punkt.
Ja, sicher. Sicher. Es gibt gute Chancen, glaube ich. Ja, ich bin ganz zufrieden.
Ja, ich ganz auch. Cool, ja, es macht Spaß. Ja. Ja. So, Queensland, mein Lieber.
Wollen wir?
Willst du starten?
Ich fange mal mit so einer Situation an, die für mich diese Ecke der Welt, sagen wir mal, dieses Land, weil es ja so wahnsinnig groß ist, Queensland, Teil von Australien, die das vielleicht ganz gut zusammenfasst. Aber eine Situation, bei der ich so dachte, alter Schwede, das allein als Episode ist irgendwie schon bemerkenswert. Ich liege auf meinem Zimmer Das ist es jetzt noch nicht sonderlich bemerkenswert.
Das will keiner sehen.
Nee, das will, da gehen wir auch schnell wieder raus. Ne?
Ja. Also, dann gehen wir schnell aus dem Zimmer, bitte.
Genau, lieg auf meinem Rücken auf dem Bett, Ventilator an der Decke, so, ne? So ein leichter Wind, wie das so ist, so wenn an warmen Orten, ne? So. Und sehe dann so durchs Fenster so ein paar Palmblätter im Wind wackeln, so, brechen das Sonnenlicht und man hat halt Bock, man wird rausgelockt, wie ganz oft in dieser Ecke der Welt. Steh auf, zieh meine Flipflops an, gehe aus dem Zimmer und gehe durch so einen Gang durch. Und es weht so ein milder Wind so, weil der Gang irgendwie, das ist so ein Hotel, das irgendwie nicht nur drin ist, sondern irgendwie so draußen ein bisschen Apartment-Flair hat oder so. Du hörst so ein paar Kinder spielen und du hörst so Poolgeräusche, ein bisschen plätschern und so. Und du denkst so, okay, ich bin schon so halb draußen, aber ich will richtig raus. Ich will zu dieser Sonne, zu diesen Palmblättern. Und geh hinten, am Hintereingang des Hotels, also ja hinten aus dem Komplex raus sozusagen, geh in so einen kleinen Garten. Nicht groß, aber es ist relativ schnell klar. Du weißt jetzt, was ich meine, die Blumen da sehen anders aus. Das heißt, du stehst in diesem Garten und siehst so große Blüten. Du siehst Leuchten, also so rosa, ist nicht meine Lieblingsfarbe, ein sehr schönes Rosa, aber trotzdem rote Farben. Also du siehst Schmetterlinge, die einfach größer sind, die weiß sind, um dich rumflattern. Und du denkst, irgendwas ist hier anders und die Sonne hat eine ganz besondere starke Kraft, was man von Australien weiß. Ich gehe aus der Hinterpforte raus und gehe dann durch so einen geschlängelten Gang, also so einen Weg, so einen Trampelpfad, würde ich sagen. Der schlängelt sich so einmal durch so die Vegetation durch, die da so ist. Der Boden wird immer sandiger, immer heller unter mir, ne? Wir ahnen, was kommt. Und es kommen einem schon ab und zu so ein paar Menschen entgegen, alle extrem entspannt, mit einem Grinsen auf dem Gesicht, paar Handtücher über die Schulter, so paar Kids, die noch nasse Haare haben, an einem vorbei rasen und wieder zurück. Und nicht zu viele, aber es ist irgendwie nett und lebhaft. Und ich gehe über so eine ganz winzige Brücke. Und dann öffnet sich der Weg tatsächlich in puren Sand, wenn man nach unten guckt. Also wirklich weißer Sand, also so Bilderbuch, Strand, Sand. Und aus dem Sand ragen so dicke Wurzeln. Und das sind Wurzeln von Palmenstämmen, wo man die Wurzeln manchmal noch so sieht, ne? die noch so ein bisschen über dem Boden liegen. Und da liegt so ein junger Typ, der liest auf einer Decke so ein Buch im Schatten und lugt mich so an, so guckt so, wer ist das denn irgendwie? Und ganz über die ganze Szenerie, die ich jetzt beschreibe, sind so ganz wenige Menschen so gesprenkelt. Und ich gehe aus diesem schmalen Palmenwald raus, der einfach nur so ein Streifen ist, und vor mir öffnet sich ein riesiger Strand. Und Leute, ich sage das jetzt nicht so als blinde Übertreibung, ein riesiger Strand. Rund, ich sag mal, 50 Meter von mir, der gerade diesen Strand betritt, bis zum Wasser, feinster Sand überall. Die Wellen rollen ganz, die sind groß in der Entfernung, aber sie rollen so ganz entspannt auf diesem weiten Sand aus. Also sind alles große Dimensionen. Und das ist halt Beispiel. Darum finde ich diesen Moment zum Beispiel, weil alles in Australien ja irgendwie eine große Dimension hat. Ne? Und du siehst 50 Meter vor dir das Meer, das so langsam beginnt, dieses riesige Meer an diesem riesigen Strand. Rechts von mir, Kilometer entfernt, ist dieser Regenwald. Also es hebt sich so, wo der Strand endet, so wirklich Kilometer von da, hebt sich so ein Hügel hoch und da ist eng, dicht bewachsener, tiefgrüner Regenwald. Ne? Ganz klare Facette von Queensland, auch von der Ecke, wo wir da sind, wirklich Regenwald. Und links von mir gehen so ein paar Menschen so am Strand. Einer spielt mit seinem Hund irgendwie, ein älteres Pärchen geht so spazieren. Da und da joggt einer. Und Kilometer von mir entfernt, so wie es rechts der Regenwald war, ist links, es werden so ein paar mehr Menschen. Und dann ist da auch so eine leichte Anhebung, da ist so ein Haus drauf oder so. Und dann siehst du aber, wie sich das so ein bisschen verdichtet am Ende des Strandes. Und da ist so das Nadelöhr zum Strand hin, würde ich sagen, wo sozusagen so ein Ort sein könnte. Und da spaziere ich dann erstmal 30 Minuten hin und sage jetzt, einfach mit diesen Dimensionen, mit dieser Schönheit, mit dieser Farbe Grün, der Farbe Blau, der Farbe Gelb, der Farbe Weiß von der Brandung und diesen großen, weit offenen Blicken, willkommen in Port Douglas,
yeah,
in Australien. Ja. Weißt du, welchen Gang ich meine?
Ja, und weißt du, was lustig ist? Ja. Genau diesen Gang, den du gegangen bist, auch aus diesem kleinen Ressort, wo wir da übernachtet haben, aus dem Hintereingang, genau diesen Weg bin ich mal ganz früh morgens allein gegangen, weil ich so ein bisschen Jetlag hatte und halt irgendwie dann um 4:50 morgens aufgewacht bin. Aber ich bin so fit aufgewacht, weißt du, manchmal wacht man ja auch so. Und dann so, oh, ich will jetzt weiter schlafen.
Aber das weiß ich, ja, das kenne ich.
Das andere, willkommen in deinem Leben. Und das andere war, ich bin so wach geworden, 4:45, so schnipp. Und dachte so, oh, jetzt bin ich wach. Aber nicht schlimm, weil ich gut gelaunt bin. Ich habe mich auf den Tag gefreut. Und dann dachte ich, ey, wann geht die Sonne auf? Mhm. Weil ich dachte, den Strand, den du gerade beschrieben hast, ich wusste, der ist da. Aber ich wollte, dann dachte ich, komm, allein am Strand, zum Sonnenaufgang. Und ich habe ein Video gemacht, also genau von dem Weg, den du beschrieben hast.
Das war dein Insta-Live, was du gemacht hast?
Ja, da habe ich dann irgendwie morgens, habe ich dann für euch dann auf Instagram ein Insta-Live gemacht. Ich bin nämlich diesen Weg entlang, ich habe den Weg auch gefilmt. Stell mal alles bei Instagram und Facebook in unseren sozialen Kanäle. Da könnt ihr sehen, der Jochen hat eben nicht gelogen bei diesem fantastischen Weg, bei diesen Fahrten.
Unglaublich.
Und ich bin da auch ganz früh morgens so dahin gewandert und da war es halt noch ruhiger. Du hast nur so ab und zu so Vögel schon gehört, die diesen Morgen begrüßen. Manchmal so ein Schrei, wuh, wuh, aber halt spannend. Und dachte dann, ich bin bestimmt alleine da. Ja. Nee, es war eine total schöne Stimmung morgens, Sonnenaufgang, wirklich wunderschön. Ne? Also genau den Strand, dann aber halt nochmal in anderen Farben, in diesem Orange, wo dann die Sonne aufgeht. Ja. Und dann aber auch schon ganz viele Leute, die morgens gejoggt haben, weil natürlich ist es Queensland, es ist sehr warm, es ist tropisch, wir sind in den Tropen. Ne? Auf der anderen Seite von diesem Meer ist Papua-Neuguinea.
Ja. Ne?
Also wir sind wirklich am Richtung Äquator, es ist wirklich wirklich tropisch und heiß. Deshalb stehen die Menschen dort halt auch sehr früh auf. Für mich war 4:50 so, ich habe früher mal früh gearbeitet, so ein bisschen Schicht gearbeitet im Radio, da musste ich auch so um 3 aufstehen, das war wie so ein, keine Ahnung, das war wie so eine Folter. 4:50 dachte ich auch so, ist so früh, aber für viele dort in Queensland, weil es halt so heiß ist, die leben natürlich morgens dann schon, nehmen diesen Sonnenaufgang mit, sind mit den Hunden draußen, spielen da, joggen da, machen Sport am Strand, also dieser Beach-Vibe, der da ist, weil der Beach jetzt gar nicht so, der gehört so zum Leben dazu, weil es genug auch ist und nicht nur diesen einen gibt, das ist so typisch Queensland.
Ja, ist das Paradies als Teil des Alltags. Und nochmal die Dimensionen, genau, checkt es nochmal sonst bei uns im Netz, aber stellt euch das einfach alles immer wieder, denkt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben von ihm. Nee, nee, das ist wirklich so groß. Und der Beach heißt tatsächlich auch einen Namen, der heißt Four Mile Beach. Wahrscheinlich, weil er ungefähr so lang ist, mir kam er fast noch größer vor. Und er ist halt in dieser Ecke der Welt, wo Port Douglas halt liegt, muss man auch mal sagen, das ist ein Ort, in dem man leben möchte.
Ja.
Ich bin ja dann so den Strand hochgegangen sozusagen und dann an dieser Stelle, wo so ein bisschen ein paar mehr Leute sich sammelten, weil das da offensichtlich den Ort, wo der Ort da so am Strand lag, da bin ich dann in den Ort rein, also vom Strand runter. Und Port Douglas, dieser Ort, ne, den ihr auf jeder Landkarte wahrscheinlich relativ schnell finden werdet, der auch wichtig ist irgendwie in Sachen...
Nördlich von Cairns.
Ja, ja. Und da fließt viel durch. Also von da aus, da kommen wir gleich noch zu, wo man da überall von aus hinkommt, so viel heißt es. Dieser Ort hat satte 3.500 Einwohner.
Leute. Ganz schön voll da.
3.500, das ist gar nichts. Also eigentlich ein Ort, ist aber wohl offensichtlich offiziell eine Stadt, hat dafür viel zu viele gute Restaurants, viel zu viele Frühstückscafés. Also wenn wir über Dr. Schuh hier drüben mit seinem Ex-Benedict.
Yeah.
Hat so einen kleinen Strip auch. Also wir sagen so eine Straße, in der so abends so Lichterketten werden angemacht, so milde Temperaturen. Die Übergänge zwischen Restaurants und draußen sitzen verfließen völlig, weil Leute draußen drin sind, völlig egal, weil das Wetter halt gut ist. Nette, aufgeschlossene Menschen. Also eben all das, was man mit so einem abgelegenen Provinz auch von 3.500 Leuten normalerweise verbinden würde, ist da gar nicht der Fall. Unter anderem auch, weil Vögel wie wir dahin kommen, also jetzt nicht, weil wir das da aufwerten, sondern weil dieser Ort einfach der Zugang ist zu Weltattraktionen. Und das ist ja einfach so, das hast du am Anfang schon gesagt. Ich rede vom Daintree Nationalpark. Also das ist einer der spektakulärsten Regenwaldgebiete überhaupt, was Tiere, Pflanzen, Natur und so angeht. Ich rede vor allen Dingen halt auch vom Great Barrier Reef. Das größte, berühmteste, vielleicht schönste Korallenriff der Welt. Und das kann man alles von hier, von Port Douglas aus machen. Das heißt, dieser kleine Ort ist dadurch so spannend, so schön, so weltoffen, urban und auch hoch von der Lebensqualität. Unter anderem, weil natürlich auch diese schönen Orte dort sind. Und über Port Douglas kommt man da hin. Und da sind wir jetzt.
Und allein das Hinkommen nach Port Douglas. Ne? Also wir sind von Cairns, wir haben uns in Cairns ein Auto genommen.
Ist auch geil, dass irgendwie, Entschuldigung, dass ich das Wort so sage, aber wir beschreiben eigentlich nur Alltagssituationen von Australiern und versuchen diese Brillanz, damit ist die Brillanz schon fast klar, weil jetzt, wir fahren mit dem Auto von der Stadt in einen Ort.
Ja, ne? Genau. So, also diese Basic ist kein Problem. Du darfst immer reinkrätschen. Ne?
Sag das nicht so oft.
Das Ding ist, wir haben uns ein Auto genommen. Ein ganz kleines Auto. Man denkt ja immer, in Australien braucht man immer so ein Four-Wheeler oder so. Wir hatten das kleinste Auto der Welt, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Und sind von Cairns über Palm Cove, ist auch ein ganz netter Ort, möchte ich auch nur sagen, da haben wir einen Kaffee getrunken, da ist auch ein toller Strand und sind dann von Palm Cove die Strecke nach Port Douglas, finde ich persönlich, und ich habe ja Glück gehabt, dass ich schon mal eine Zeit lang in Australien verbracht habe vor 700 Millionen Jahren, also als die Krokodile und die Regenwälder sich da gegründet haben, war ich auch schon da.
Du warst dabei, ne?
Ich war dabei, ich habe es alles beobachtet.
Zeitzeug.
Und ich habe dir vorher gesagt, Alter, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Strecken, die man fahren kann mit dem Auto. Die Strecke von Palm Cove nach Port Douglas. Und ich bin gefahren. Das macht ja unsere Reisen einfach sicherer, wenn ich am Steuer bin. Und du hast geguckt.
Ja, und du dachtest am Anfang immer, ich gucke dich an beim Fahren, was ich natürlich auch gerne mache.
Ja, aber ich sehe von der Seite. Ja. Ich habe so von der Seite, vom Profil her geht es eigentlich.
Ja, das geht auch. Und du strahlst eine Sicherheit. Und
beim Fahren. Ne?
Einfach eine
Welt. Ich bin einfach safety first.
Ich gucke das einfach gerne an. Diesmal aber habe ich öfter an ihm vorbeigeguckt.
Mach die Nase auf die Seite.
Ja, du saßt ja rechts, der Fahrer sitzt rechts in Australien.
Ja, fahren ja alle auf der deshalb fahre ich.
Ja. Genau, ja. Und so viel habe ich verstanden. Ja. Also, ich habe erst auf die erste Stunde mitgelenkt. Ne?
Es ist geil, wenn Jochen dann so mitbremst.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Jochen ist dann manchmal bist du vorsichtiger und er bremst natürlich dann schon einfach. Ich gucke nach links im Augenwinkel, sehe ich dann, Jochen bremst schon, dann mache ich jetzt auch mal.
Du siehst aber nur mein Kehlkopf, weil das Auto so klein war, dass ich ihm aus dem Dach rausgeguckt habe. Ne? Du musst es erst davon ich was sehen, wir sind ja alle so groß. Egal, ich gucke immer wieder nach rechts, weil rechts halt das Meer ist. Wir fahren ja praktisch sozusagen nach oben und rechts ist halt das Meer.
Ja.
Und was sich da auftat, das ist so, du fährst halt um eine Kurve und siehst halt, du siehst halt den schönsten Strand der Welt und denkst so, Alter, was ist das denn jetzt? Können wir bitte anhalten und uns das angucken? Dann halten wir an und gucken uns das an. Ja. Und dann fahren wir weiter und fahren so ein bisschen runter auf Strandhöhe und dann sagen wir, können wir bitte anhalten und darauf gehen? Dann halten wir an und gehen darauf.
Die Fahrt dauert ewig, weil du ständig denkst, komm hier ein Foto, hier
mal. Das ist der Strand, genau.
Ich will einmal gucken, ich will dann langlaufen.
Ja. Und dann steigst du ein, fährst weiter und 10 Minuten später kommt das nächste Ding. Und du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so kannst du auch nicht weitergehen. Aber es geht halt so weiter. Ich weiß noch, wir sind einmal. Also stell euch das so im Akkord vor, diese fantastischen Ausblicke. Und sind wir dann sogar stehen geblieben in so einer Kurve. Da war ein, ich glaube, das heißt Paraglider. Also ein Mensch, der so, ne, der sich so ein Ding da
auf. Gleitschirmflieger, genau.
Gleitschirmflieger rauf. Und der hat auf die richtige Windböe gewartet, auf so einer leichten Anhöhe zwischen zwei Stränden und war dann auf so einer Klippe, die so mit Gras bewachsen war, stand da drauf. So ein paar Schaulustige, weil das natürlich auch spannend ist. Der war so, lass den 80 Meter über dem Meer gewesen sein. Ich weiß nicht, wie hoch die Klippe war so. Und wir dachten halt, wir halten mal wieder an und gucken uns das auch mal an. Und dann der flog dann nicht los, weil der Wind zu schwach war. War mir aber auch völlig egal, weil ja auch wieder dieser Blick war. Du stehst auf einem grün bewachsenen kleinen Felsen und guckst einfach auf ein Szenario von einem riesigen Ozean, der einfach über einen riesigen breiten Strand auf erst auf weiß durch die Brandung, dann auf gelb und dann auf grün trifft durch diesen Wald, der überall ist. Und allein das, dieser Blick nochmal von oben, das war so abstrakt. Ich habe mich da so drauf eingeschossen, dass du dann irgendwann nur noch so wie so ein abstraktes Gemälde vor so blau, schmal weiß, gelb und grün standest, weil das einfach, da ist ja auch kein Mensch. Da ist ja niemand.
Aber das ist ganz cool, dass du am Anfang gesagt hast, Farben. Für dich sind Queensland Farben, weil jetzt kriege ich ja auch wieder, wenn du von dieser Stelle erzählst, man guckt halt auch wieder in dieses Intent von dieser Felsen da, wenn ich das in meinem Kopf immer gerade wieder vorstelle von damals, man guckt in dieses intensive Grün.
Ja, ja.
Ne? Also, und da geht es dann wirklich so, die Berge gehen hoch unten, dieses tolle Meer. Wenn man das noch nicht gesehen hat, also es erinnert gleichzeitig so ein bisschen auch an Hawaii. Ne? Es hat sowas,
Weil es ein großer Strand ist, der eine Wucht hat. Also es ist nicht dieser kleine pittoreske Strand mit der einen Fupp-Welle oder so, sondern es hat immer eine Größe.
Mhm. Ja. Und die ist menschenleer und es ist Platz, es ist viel, viel Platz. Und an diesem Platz und an diesen Farben fährt man halt so gemütlich vorbei und braucht halt dreimal so lang, wenn man halt ständig anhält. Aber das ist nicht schlimm, weil das ist natürlich auch der Vibe in den Tropen, dass man irgendwie, und das haben wir auch gemerkt, man kommt so ein bisschen runter. Man wird so ein bisschen entspannter, gemütlicher, weil es ist warm, es ist schön, es riecht überall gut irgendwie. Also für mich riecht Queensland auch gut, weil man dieses sanfte, warme Meer riecht. Es gibt ja so Meer, was so intensiv so wie Nordsee riecht, so ein tolles, salziges. Und da hat man sowas, sowas Angenehmes, so Kokosnussmäßiges. Es gibt ja manchmal so Fahrstuhlmusik, ne, so ein Gebling, so ein tropisches Geblinge, weißt du, was ich meine? Und da passt es aber eigentlich, weil man ist so tropical unterwegs, manchmal riecht man so ein bisschen Leute, die gut eingecremt sind mit Sonnencreme, die irgendwie gut riechen und dann hast du wieder die Natur und dann hast du dieses Essen. Ja, fantastisch.
Fantastisch. Also ein kleiner Tipp, rennt nicht, das haben wir in der letzten Australien-Folge beim Northern Territory auch schon gesagt, rennt nicht völlig gehirnabotiert sofort in jedes Meer rein, guckt mal, ob da ein Schild steht, wegen Krokodilen, wegen Quallen und so. Also die wissen, was da so rumschwimmt, guckt einfach, ob da ein Schild steht. Also rennt jetzt nicht irgendwie, wie Gott euch schuf, da rein, wer weiß, ob er wieder rauskommt oder wie er dann auch wieder aussieht, wenn er rauskommt.
Also das auch in Queensland, überall, wo Gewässer sind, steht dran, ob man da rein darf oder nicht.
Ja, und das hat Sinn. Also ist jetzt, sie wollen jetzt nicht, euch nicht unnötig reglementieren. Der Highway ist übrigens Captain Cook Highway, sei noch gesagt. Den, wenn ihr den googelt, ihr seht sofort, was wir meinen. was jetzt, also vorm ersten Tag, der ganz groß wird, ansteht, und das ist, dabei sind wir bei dem, was du sagst, alles ist irgendwie entspannter. Der Tag glittern ja so durch, wie mit unserer kleinen Beach-Tour, die eigentlich nur Transport sein sollte, kommen dann halt an in Port Douglas, in diesem kleinen Stars Hollow, um sozusagen, wer die Gilmore Girls kennt, weiß, was ich meine. Also so ein kleiner Ort, diese Restaurants, diese Lichterketten, alles schön, aber wir waren dann in einem sehr schönen kleinen italienischen Restaurant essen und haben einfach auf dem Rückweg zum Hotel, glaube ich, sogar noch ein Eis gegessen, heimlich.
Ja, stimmt, wir haben ganz heimlich ein Eis gegessen. Wieso heimlich eigentlich?
Jetzt ja nicht mehr, ne?
Nee.
Ja, verdammt.
Ja. Wir haben heimlich ein Eis gegessen. Wir sind verrückte Typen. Wir machen.
Ja, ich gehe auch gerne mal über die Stränge.
So, ja, fährt doch mal schön mit einem Randstreifen.
Aber du sitzt da so ein, zwei Stunden und lässt es dir gut gehen in dieser Abendwärme und dann das Eis, gehst zurück durch diesen beschaulichen Ort.
Und das Essen war toll.
War geil.
Also der ganze.
Wie ist der da?
Es war ein Italiener, ich weiß nicht mal, es war ein italienischer Laden.
La Cucina hieß der.
Okay, das war super Essen. Also du isst halt super italienisch, immer manchmal auch mit so einem Twist natürlich, weil du natürlich in Queensland gemüsemäßig, obstmäßig und natürlich Seafoodmäßig alles hast.
Ja, du bist auf
alles frisch.
Du hast alle Gewürze aus Südostasien praktisch, weil es ja um die Ecke liegt. Das macht es so spannend. Ich hatte so einen Fischcarpaccio mit so einem ganz frischen Fisch, der dann halt mit so ein bisschen Chili war und so wieder mit so einem kleinen Twist drin, wie du es bei deinem Ex-Benedict erzählt hast. Also es war schon toll und so kann es ja dann auch wirklich mal losgehen. Wir waren früh im Bett, weil wir ja was vorhatten. Wir sind ja fast zum Sonnenaufgang. Ich meine, du warst so offensichtlich heimlich schon wieder am Strand vorher.
Auch heimlich, jetzt nicht mehr. Wir haben sehr viel heimlich gemacht.
Wir lassen heute richtig alles raus. Also heute ist mal so, wie nennt man das denn so? Weißt du, so Unchained oder so?
Nee,
so,
ja, so. Reisen.
Unzensiert.
Reisen, Unchained.
Mit so einem Stempel, der da so raufkommt. So,
ja.
Unchained.
Ja. FSK 18, heimlich Eis essen in Port Douglas.
Ja.
Aufregend.
Ja, das ist verrückt. Es geht, wir schlafen, stehen früh auf und es geht super los. Denn wir gehen zum Strand, an diesen kleinen, zum Strand, zum Hafen.
Wir sind in unserem kleinen Auto. Um deine Gedanken zu sortieren, mit unserem klitzekleinen Auto sind wir da
sind zum Hafen gefahren,
zum Hafen von Port Douglas, also wirklich zum Port Douglas.
Es war alles noch zu, weil es viel zu früh war, außer halt auf dem Steg, da sammelten sich so vor ein, zwei Booten, sammelten sich da so Trauben von Menschen und eins war unseres, denn man fährt natürlich mit dem Boot aufs Great Barrier Reef, denn das schließt jetzt an den seltensten Fällen in Australien direkt an die Küste an. Man fährt also erstmal hin. Und da sei jetzt einfach mal ein Tipp gesagt, vor diesem fantastischen Tag, der uns erwartet und euch auch da draußen, wenn wir es gleich erzählen. Sucht euch einen guten Veranstalter. Das hat was damit zu tun, dass man selber für sich am meisten rausholt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass halt das Great Barrier Reef einfach ein Ort ist, der nachhaltigen Tourismus vielleicht sogar noch mehr benötigt als andere Orte auf dieser Welt. Das heißt, wenn ihr einen guten Veranstalter habt, dann werdet ihr die richtigen Ecken des Riffs besuchen, die das ertragen in dem Moment. Ihr werdet sie in dem Maße erkunden, wie es gut für sie ist. Also genau diese Gratwanderung zwischen Tourismus, also der Aufmerksamkeit, Verständnis schafft und auch danach vielleicht eine Spende generiert oder einfach, dass man diesem Ort was Gutes tut, dass man die Message raus in die Welt trägt und dem, was ein Riff halt ab kann. So, dieser schmale Grat wird von einem guten Veranstalter berücksichtigt. Im besten Fall hat man, wenn man so eine rücksichtige Tour machen will, auch immer, das ist immer ein ganz gutes ganz guter Indikator, wenn da so ein bisschen Wissenschaft mit drin hängt. Wenn da so ein paar Wissenschaftler an Bord sind, wenn da so ein Research Center, das kann man alles über Websites rausfinden. Das dauert so ein bisschen, weil natürlich erstmal jeder sich damit brüstet. Unser Laden hieß, glaube ich, Sail Away Port Douglas, glaube ich.
Ja.
Die nutzen das Riff halt nicht nur touristisch, sondern die haben auch mal einen Biologen an Bord. Da werden Sachen beobachtet, da werden Erkenntnisse, die Leute, die rausfahren mit Leuten wie uns, halt mit nach Hause bringen. Da wird auch mal zur Not auch mal Hand angelegt, wenn sie es dürfen. Das wird alles sehr bedacht gemacht, da passen Menschen auf. Und es ist Gold für uns Reisende, weil diese Leute natürlich viel mehr wissen. Das heißt, wenn ich da einen Fisch sehe und sage, was ist das? Sagt er, ja stimmt, der ist bunt. Nee, sagt er eben nicht, sondern er sagt, das ist der und der Fisch. Und den gibt es seitdem und bla bla bla. Das heißt, alle Menschen können für sich am meisten rausholen. Es ist am besten für den Ort. Und um den geht es ja schließlich, würde ich sagen.
Ja, das größte Riff der Welt. Und du hast natürlich im Norden von Queensland, also von Port Douglas, also von Cairns aus, kommt man relativ schnell da mit dem Schiff hin.
Ja.
Ne? Also je weiter du im Süden bist, deshalb ist es das Riff weiter entfernt. Man kommt auch von den Whitsunday Islands aus der Ecke oder weiter im Süden von Queensland kommt man zum Riff, aber dann braucht man ein bisschen länger. Und dort oben hat man einen schnellen, direkten Zugang Und wir sind da halt so hingesegelt mit so einem großen Katamaran.
Ja, ja.
Das Boot war toll, die Leute waren toll, das Boot war jetzt nicht vollgestopft. Und man hat, was du auch schon gesagt hast, also auf dem Weg schon dahin, wurde es jetzt nicht langweilig, erstmal zum Gucken. Und zweitens, weil die Leute, die auf dem Boot waren, waren es nicht nur Segler und Seglerinnen, sondern halt auch Leute, die das studiert haben. Und quasi so kleine Vorträge, aber so snackable. Also jetzt nicht so, dass du jetzt dachtest, oh Gott, ich bin jetzt an der Uni, sondern genau das, was du brauchst. Und die konnten Fragen beantworten, weil natürlich man denkt, so Great Barrier Reef, Klimakrise, Klimawandel, zu warm. Man hört ja immer, dass es Teilen des Riffs nicht gut geht. Das ist auch so, das muss geschützt werden. Und wir hatten Glück, oder der Norden des Riffs hat Glück, da geht's dem Riff eigentlich ganz gut. Und je mehr Leute über dieses Riff lernen und es kennenlernen und diese Schönheit mal gesehen haben, und das ist der nächste Schritt, wo wir jetzt gleich erzählen, wie schön das ist, desto mehr machst du natürlich Gedanken auch wieder, dass man sagt, was kann ich tun, dass das erhalten bleibt, dass das so bleibt.
Es ist total snackable, weil auch, es sind ja auch Familien an Bord, also Kids und so, die das auch alles verstehen müssen und wollen und so. Deshalb ist es, glaube ich, ein guter Weg. Ich habe noch zwei Zahlen gefunden jetzt gerade, so einfach nur mal eine Dimension aufzunehmen.
Ach, eine 4!
Eine 7, willst du eine 8 kaufen?
Nee, ja, Entschuldigung.
Jetzt wird's albern, ja. Aber gut, Queensland macht halt glücklich.
Ja.
Erstreckt sich über 2300 Kilometer. Boom, das Riff, das Great Barrier Reef, ist das größte, die einzige lebende Struktur, die man aus dem Weltraum sehen kann. Also das ist einfach bestialisch groß. So, wir fahren an diese eine Ecke. Du fährst, was war das, eine Stunde oder so, oder eine Stunde, anderthalb, kommt aufs Boot, dann übers offene Meer. Das heißt, die Wellen werden größer. Denkt auch zur Not an Seenottabletten, das hatten die auch dabei. Also nicht Seenot, wie heißen die?
Seekrankheit.
Seekrankheit.
Ja, jetzt kennst du nur noch Englisch, ne? Seasickness und so. Seasickness. Yeah, I was in Australia for 4 weeks.
Ich kann nur noch, ich träume auf Englisch.
Ich träume auf Englisch.
Nein, aber ich habe sogar.
Kannst du den Haifischzahn kurz abnehmen, während wir aufzeichnen?
Darf ich das andere da wieder anziehen? Nee, jetzt ist aber Schluss. Uncut heißen wir. Nee, Unchained.
Unchained. Reisen, Unchained. My Heart.
Jetzt ist der Hund kurz aufgeschreckt, der neben mir sitzt, weil ich so laut Buff gemacht habe.
Ja, du hast Lisa erschreckt.
Liebe Lisa. Ja. Das Wasser wird wieder ruhiger. Auf offenem Meer, was erstmal verwirrend ist. Aber was natürlich damit zusammenhängt, dass man jetzt ans Riff kommt, ans Great Barrier Reef. An diesen kleinen Abschnitt davon. Wir biegen nicht ein, also jetzt nicht rückwärts einparken, aber wir kommen letztlich im Gebiet an, in dem es wirklich auch dann wieder flacher wird auf dem offenen Meer. Und das ist ja dieses Great Barrier Reef. Du fährst in so eine Art Halbkreis von Riff, das weiß ich noch, beim ersten Stopp war das so. Und von oben sieht das so praktisch aus, dass du so ein Fleck türkisenes Wasser hast auf dem offenen Ozean, der natürlich eher dunkler ist. Es ist türkis, weil natürlich es flach ist und darunter Sand liegt. Und dann immer drumherum, also vom Boot aus, das über diesen Teil so treibt, der aber noch hoch genug ist, dass er das Boot trägt, sozusagen, dass das Boot da treiben kann. Wenn man sich davon wegbewegt im Halbkreis, kommen immer mehr dunkle Flecken unterm Wasser zum Vorschein. Und das sind die Korallenriffe sozusagen. Also die Gesteinsform, auf denen die Korallen wachsen. Und das wird dann immer mehr dazu einem ganz dunklen Teppich natürlich, weil das Korallenriff, wie gesagt, riesig ist und fast unendlich in seiner Schönheit und seiner Vielfältigkeit. Aber so geht das los. Das heißt, du hältst mit diesem Boot in der Mitte. Und von da aus wird geschnorchelt. Das ist so die Art und Weise, wie du das Riff normalerweise entdeckst als Amateur. Kannst du sicherlich auch irgendwo tauchen, aber Schnorcheln ist eigentlich so der gängige normale Weg für Kinder, für Familien, für Normalos, die jetzt irgendwie nicht totale Hardcore-Diver sind oder schon ein Diver, Taucher. Ich bin voll auf Englisch. Aber das Schönste passiert ja eigentlich, bevor wir ins Wasser gehen, Michael. Du hast es vorhin schon angedeutet. Wir sind wieder bei Reisen Unchained. Wir ziehen uns Neoprenanzüge an. Michael.
Ja, es ist natürlich dann, sind diese zwei langen Typen, die ja irgendwie so ein bisschen genmutiert sind und für alles irgendwie nicht so richtig passen. Ja. Die meisten Leute sind ja normal groß, wir halt jetzt irgendwie nicht. Wir sind irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist.
Der traurige Blick dieser Frau, die Neoprenanzüge zugeht, guckt uns an und so, oh no. Genau. Double XXL. Dann kramt sie irgendwas raus und sagt, wird auch nicht passen. Und dann zwängen wir uns halt da rein. Und dann stehen halt diese beiden Strichmännchen.
Es sieht einfach fantastisch aus. Ja. Also wir haben natürlich dann auch dazu passende Videos gemacht auf dem Schiff. Ich glaube, nicht nur wir, sondern die anderen auch, weil es halt
von uns,
ja, weil das natürlich auch besonders aussieht. Aber das war auf jeden Fall, war das schon mal lustig für alle.
Ich meine, wichtig
ist, die Stimmung war gut.
Die Stimmung war gut auf dem ganzen Boot. Dann wichtig ist, dass man die Taucherbrille sofort aufsetzt, auch wenn man noch eine halbe Stunde an Bord ist, wie man durch den Schnorchel atmet. Und nein, das Schlimmste ist, also nachdem dieses Trauerspiel beendet ist, wenn man dann wirklich mit diesen Taucherflossen, wenn man dann ins die letzten Meter auf dem Boot gegangen ist, was ja wirklich katastrophal enden kann, wenn man vorwärts mit Taucherflossen geht. Wenn man dann endlich ins Wasser gesprungen ist, dann ist man da und dann ist es erstmal so, okay, Wasser, Schwimmen, bisschen wellig, ups, irgendwie kleine Welle, aber dann setzt du diese Brille auf. Michael hat die, wie gesagt, schon seit 45 Minuten auf. Und dann steckst du diesen Kopf unter Wasser und dann öffnet sich, ich möchte nicht übertreiben, es öffnet sich eine neue Welt. Es öffnet sich ein Universum. Und das ist einfach so. Weil du bist ja erst noch auf diesem Bereich, wo so hauptsächlich Sand unten ist, wo sich diese Felsen so langsam andeuten, auf die Korallen wachsen. Und dann schwimmen so Fische an dir vorbei. Und denkst du, ups, da ist ein nur noch Fische. Ganz viele Fische schwimmen an dir vorbei. Und dann verstehst du langsam, was passiert. Denn das, was du dann sehen wirst und entdecken wirst, ist wirklich eine ganze Welt unter Wasser. Und du schwimmst darauf zu, über diesen Sand und kommst dann an so einen größeren Felsen mit so ein paar Korallen dann an, oder zumindest war es bei mir so. Und dann verstehst du so langsam, was da so los ist. Denn auf diesem Felsen wachsen halt Korallen. Und Korallen sind im besten Fall in fantastischen, schillernden, verschiedensten Farben. Kleine Korallen, kleine Verästelungen in Rot, die aus dem Stein rauswachsen. Riesige Korallen, die wirklich meterlang wie große abgebrochene Baumäste irgendwo rausragen in schimmerndstem, strahlendstem Blau. Was total absurd ist. Du denkst, wo kommt denn diese Farbe her? Dann hast du Korallen, die eher so oval wie so eine Halbkugel auf dem Boden liegen und dann so Tentakeln haben, die im Wasser wackeln, die aber dann auch wieder völlig komisch schimmern. Also mal in Türkis, mal in Weiß, mal in Orange. Das sind übrigens die Dinger, in denen auch manchmal diese Clownfische zu finden sind, also Nemo.
Ne? Ich habe keinen gesehen.
Ich in dem Fall jetzt
aber auch. Aber das war nicht schlimm.
Aber da waren so andere Fische, die genau. Dann halt in diesem kleinen Korallending, das mit seinen Tentakeln so im Meer waberte, in der Strömung, da dann so lebten. Das war ihr Zuhause, ihre Hut sozusagen, sind da so durchgeschwommen, haben sich irgendwie davon ernährt oder was auch immer. Es gibt so viele Sachen, die man da sehen kann.
Diese Riesenmuscheln, kannst du dich an die erinnern?
Mit dieser kurvigen Öffnung oben.
Ja, also du hast eine Muschel, die aber quasi auf ihrer, ich sag mal, der Muschelwirbelsäule sitzt und quasi die zwei Schalen ragen nach oben und die Öffnung geht nach oben. Und innen drin ist auch wieder, es ist wie so ein Maul, was nach oben geht. Und da ist aber auch Verkehr drin, dann schwimmen auch Fische rein und raus und alles Mögliche. Und diese Muscheln sind riesig groß. Also von da oben, was mich dann so fasziniert, ist dieses Schnorcheln-Körpergefühl, dass du auf dieses Riff guckst. Dein Gehirn versucht, in diesen Farben und diesen Formen klarzukommen. Und gleichzeitig hast du natürlich, weil du ja mit dem Kopf unter Wasser bist, hast du ja auch diesen Sound. Es ist ja alles so reduziert, wie durch Watte. Du hast dieses Blubbern, blub, 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 alles so ein bisschen tiefer und ruhiger. Und es verlangt, man hat das Gefühl, allein dadurch, dass man unter Wasser ist, verlangsamt sich alles. Ich hatte immer das Gefühl, man ist so in Zeitlupe. Und wenn man dann ja auch so mit diesen Flossen da so schwimmt oder dann einfach steht im Wasser und nach unten guckt, ja, ist man in so einer lebendigen Zeitlupe, was ich eigentlich ein schönes Körpergefühl auch finde. Wenn man mal mit diesem Alm, mit Schnorcheln und was auch immer, das dauert am Anfang so ein paar Minuten, bis man da zurechtkommt. Das Tolle ist, ich bin ja so ein Mensch, der zwar auch schon mal getaucht ist, aber das irgendwie nicht gern mag, weil dieses Ganze, alles, was man dazu braucht. Hier, Flasche, den Anzug, da den Helm, keine Ahnung. Also,
und du trägst es ja auch immer schon eine Stunde vorher.
Genau, ich ziehe das ja auch schon
im Hotel.
Zu Hause im Hotel an. Also dieses ganze Equipment-Zeug geht mir bei Aktivitäten auf den Sack. Also wenn ich Fahrrad fahre, habe ich so ein Fahrrad, das geht noch. Ja. Aber am liebsten wandere ich, wo ich nichts brauche. So. Und dann schnorcheln und so, da brauchst du ja Sachen und dann bist du da im Wasser auch mit beschäftigt. Die hatten was Geiles und das klingt total bescheuert, aber das hat mir das Erlebnis noch viel geiler gemacht. Die hatten nämlich so Poolnudeln an Bord. Mhm. Kennt ihr Poolnudeln? Die Nudeln des Glücks. Weißt du, so, das sind so große Styropornudeln und die kannst du mit rausnehmen aufs Riff. Die sind so ganz einfach, kannst du einfach unter den Arm schnallen und dann legst du dich quasi in diese Nudel rein. Die hält dich über Wasser, du musst nichts machen, du kannst wie so toter Mann spielen, heißt das, glaube ich, nur halt 180 Grad gedreht und schwebst mit dieser Nudel, als würdest du im Weltraum gleiten, über diesem Riff. Und das hat dazu geführt, dass das waren ja immer so Schnorchelgänge, die gingen ja immer so 1-2 Stunden, dass ich fast 2 Stunden in diesem Wasser war. Meine Hände waren komplett schrumpelig, weil ich einfach wie im Weltall auf dieser komischen Poolnudel, es gibt Bilder davon, das sieht von außen, sieht das dermaßen bescheuert aus, zu kurzer Neon-Bree-Anzug, Riesentyp und so, ich hätte, glaube ich, so eine gelbe Poolnudel, das auf dem Great Barrier Reef.
Ich hatte pink.
Du hattest pink. Bilder wirklich zum Abschalten, aber vom Gefühl her war es so großartig, war mit dem Riff und dem allem, was da war, so nah kam.
Ja, und dann treibst du da oben auf der Oberfläche und siehst das da unter in diesem gedämpften Atmosphäre, weil das Wasser so ein bisschen auf die Ohren drückt, wie Michi das gerade beschrieben hat. Und ja, kriegst natürlich den Mund zu oder hast ihm einen Schnorchel, aber kriegst ihn eigentlich nicht mehr zu, weil es einfach gar nicht mehr aufhört. Also du hast diese Muschel beschrieben, irgendwann habe ich eine gesehen, die hatte wirklich so violetten, das sah aus, als wenn die mit violettem Samt gefüllt war. Völlig absurd. Also die absurdesten Farben in den kräftigsten Formen. Man sieht das von oben nicht. Wenn du von oben aus dem Wasser, wenn du nur 1 Zentimeter über dem Wasser bist und reinguckst, erkennst du nichts davon, nur ein paar Schatten. Und dann guckst du da drunter und denkst, es kann nicht wahr sein. Ich habe einmal an so eine Steinwand, das war dann, als das so ein bisschen richtig felsig wurde und der Sand fast ganz verschwunden war, bin ich an so einer Steinwand vorbeigeflogen. Das sah aus wie so ein Hochhaus in Hongkong, wo auf 100 Stockwerken halt diese Fische wohnten, diese kleinen. Weißt du, dann schwamm da so ein kleiner raus, dann war da so ein Seestern am Machen, dann schwamm eine Seegurke vorbei, dann hast du irgendwie, du hast Etagen, du hast wie so eine Welt der Zukunft, wo einfach, also ein lebendes Wohnhaus unter Wasser. So sah das für mich aus. Das hat das so mit mir, was das fantasiemäßig auch mit einem Menschen macht.
Ne? Ja, also mein Lieblingsmoment war, als, ich glaube, das war beim zweiten, also wir sind mit dem Boot rausgefahren und hatten so einen Spot, wo wir waren, für eine Stunde, zwei. Mhm. Da waren wir noch beim zweiten Spot zum Schnorcheln. Und da war so, dann sagten die auf dem Boot, ja, da vorne, das ist eine super Ecke, da kann man das und das und das sehen. So, alle dahin. Und ich so, nee, ich bin der coole Typ, ich gehe da nicht hin. Ne? So, keine Ahnung, so trotzig, so, nee, komm, lass die mal alle hingehen, ich schnorchle gerne auch allein, weil ich dieses Weltraumgefühl so mag. Und wenn dann neben dir jemand auch so paddelt, das stört mich dann.
Ne? Ja, du sahst ja auch aus wie ein erfahrener Schnorchler. Ich denke, mit deiner Experience und dieser Poolnudel da hast du aber auch so viel ausgestrahlt, dass du das alleine auch mal machen
kannst. Respekt habe ich da ausgestrahlt. Und bin dann, quasi alle sind nach links, ich bin nach rechts. Und schnorchle allein rum und das war auch erstmal nicht so spektakulär. Also die auf dem Boot hatten schon recht. Also der Felsen, wo ich dann war, der war trotzdem schön. Aber was dann passierte, und das war mein magischer Lieblingsmoment, den ich so auch beim Schnorcheln noch nie erlebt habe, weil alle auf der anderen Seite von diesem Riffabschnitt waren und Michi da allein im Wasser trieb, kam auf einmal, denke ich, was ist denn das da vorne? Da kommt was wie so eine Wolke auf mich zu. Und dann kam aus der Ecke, wo die Schnorchler waren, auf mich zu ein Schwarm blauer Fische, die so groß waren wie so eine, bisschen größer als eine Hand, so groß, blau glänzende Fische. Man kann es ja gar nicht schätzen, sind das dann 200, 300, 400, 500 Fische. Und auf einmal kam diese Wolke auf mich zu, man kriegt erstmal so einen kleinen Schreck, aber das Riff ist sicher für Schnorchler, weil das anders liegt als jetzt an der Küste, das ist ja auch so, ne, also der die Gefahr ist sehr gering, dass einem da irgendwie jemand was macht, weil es ja so dieses Entspannte da ist. Und aber man erschreckt so, was ist das? Weil ich es erst gar nicht gerafft habe, dann konnte ich es nicht glauben. Und dann kommt dieser Schwarm auf mich zu, teilt sich in der Mitte und schwimmt so links und rechts an mir vorbei. Das war so ein Avatar-Moment, weißt du, so ein Unglaube, so als wäre es künstlich am Computer gemacht worden. Aber es war in dem Moment echt. Und ich trieb da im Wasser und war wirklich so, wow. Habe ich das gerade gesehen? Glaubt mir ja wieder keiner von denen da drüben. Und war dann auch egal, weil das war für mich der bewegendste Moment, den ich fast unter Wasser. Ich habe mal einen Walhai gesehen. Das war ähnlich großartig. Aber das, wenn so ein Schwarm links und rechts sich teilt, weil du im Weg bist und an dir so vorbeischwimmt und hinten wieder zusammengeht und wegschwimmt, fand ich magisch.
Mega. Also bei mir war es, ich glaube, bei mir waren es die Sachen, die ich bis heute nicht erklären kann. So einfach so, es gab so eine, ich weiß nicht, ob es eine Koralle oder ein Fisch war, die sah fast aus wie so ein kleines Zelt, so ein eckiges, farbiges Ding, was auf so Steinen drauf saß. Oder wie sich so, es gab Seesterne, die sahen aus wie Weihnachtsplätzchen, so wie im Comic fast. Die haben sich an so eine Koralle gekrallt. Dann halt diese blaue, riesige Korallenverästelung, da dann so ein pinker Seestern drauf mit so, das ist, es ist so. Wir übertreiben nicht. Wie gesagt, diesen rauchenden Pilz aus dem Dschungel hatten wir damals noch nicht genommen. Das ist wirklich die Realität. Und das ist das Schöne. Also wie schön kann diese Welt sein? Wir waren dann noch bei diesem zweiten Stopp. Das ist meistens so, dass wenn ihr da rausfahrt, dass ihr so ein, zwei Stopps so macht. Dieser Stopp war deshalb auch noch schön. Also da setzte sich das praktisch fort. Und da habe ich dann noch eine Sache erlebt, die ich auch fantastisch fand. Du hast gerade von dem Sound geredet, der da im Wasser ist, dieser dumpfe Sound. Und dann habe ich, ich habe das Knabbern der Fische gehört.
Und
das ist krass. Mhm. Wenn du in so einem flacheren Bereich bist und da waren einfach so Fische, die haben an so einer Koralle halt geknabbert. Ich habe das gesehen und am Anfang dachte ich so, okay, das war wie so ein Knistern auf den Ohren. Weißt du, wie du es vielleicht mal hast, eben wenn du Druck auf den Ohren hast beim Schwimmen oder so oder was auch immer, ne, wenn du irgendwie, wenn du Druck auf den Ohren hast. Und dann merkte ich aber in dem Moment, das geht genau synchron mit dem, was die da abbeißen. Und dann bist du halt in dieser Welt, in dieser, ich sag jetzt mal Hongkong unter Wasser sozusagen, in dieser unendlichen Korallengroßstadt und hörst dann halt diese Fische da essen. Das ist auch verrückt. Mhm. Das ist auch echt verrückt. Und dann guckst du ja ab und an mal so, du guckst ab und zu mal aus dem Wasser raus, weil manchmal ist dein Schnorchel voller Wasser, weil eine größere Welle kommt. Oder du willst aber gucken, wo das Boot ist, weil das Boot solltest du nicht aus den Augen verlieren. Die achten aber auch drauf, dass sie dich nicht aus den Augen verlieren. Also selbst Michi, der dann irgendwie schwimmt, wo alle nicht schwimmen, die haben den schon im Auge, auch wegen seiner Poolnudel, die wollen sie ja wieder haben. Und dann siehst du das und guckst kurz, okay, Wasser, alles ein bisschen wieder runter und hörst dann wieder dieses Knabbern, ne? Also diese zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Was auch toll war an diesem Spot, und das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, oder hat mich zumindest tief bewegt, ist halt diese kleine Insel, die da war. Eine kleine Sandbank, die da letztlich rausragt.
Ach ja, definiert das war großartig.
Als letztlich ein 360-Grad-Strand, weil es halt letztlich wie eine Insel wirkte, auch wie eine winzige Insel, aber halt nur aus Strandbestand. Das stellt dir einfach den schönsten Strand der Welt vor, nur dass halt die Welt dahinter nicht ist, sondern einfach überall nur schöne Küste. Der Strand überall ins Wasser geht.
Es war nur ein Baum. Es war nur ein Baumstamm da drauf.
So ein ausgewaschener, ausgemergelter, von der Sonne ausgeblichener Baumstamm, der natürlich wundervoll pittoresk da so reinpasste. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin da hingefahren. Du kamst ja, also mit dem Beiboot unseres Katamarans konnten wir, als wir fragten, da hingefahren werden. Michi kam ein Boot später, deshalb war ich kurz vorher alleine da. Was auch schön war, natürlich was toller, als Michi da war, ganz klar.
Ja, ja.
Aber hatte da halt die Chance, ein bisschen mit einer dieser Personen da zu reden auf dem Boot. Dieser Brooke, die da mit war. Die,
ach, Brooke, ja, Brooke war super.
Genau, die halt auch diese Fische erklärt, die auch wirklich dann so irgendwelchen Kiddies erklärt, ja, guck mal, das ist der kleine Fisch oder der. Oder hat halt auch mir dann so vielleicht so andere Fragen beantwortet, die ich natürlich habe. Und es war einfach schön, dass man diese paar Minuten hatte, darüber zu reden. Und allein schon ihre Geschichte ist super, weil sie kommt eigentlich aus Neuseeland, also einfach mal ein Lebensmodell, Port Douglas oder halt, sagen wir mal Queensland, kommt aus Neuseeland, ist hier komplett hängen geblieben, warum wohl, in Queensland.
Weil es ganz okay ist da.
Ist ganz nett, so, ja. Da kann man machen. Arbeitet halt für diesen Touranbieter, weil sie aber halt auch für Eye on the Reef arbeitet, also Auge auf dem Riff und zum Coral Nurse Program heißt das, um halt eben was Gutes zu tun, um das Riff mit dem Auge zu haben, denn es kann wieder aufgebaut werden. Es dauert, aber es geht. Die Korallenbleiche kann rückgängig gemacht werden. Das heißt, sie kann was Gutes tun, kann mit Leuten arbeiten, trifft Menschen und wohnt tatsächlich auch in der Nähe, hat mir das dann sozusagen Luftlinie so gezeigt, weil die Küste auf dem Rückweg dann irgendwann wieder so am Horizont schimmerte. Im Daintree, das ist ein Nationalpark, Daintree,
ja,
ne?
Ja, ja.
Daintree Nationalpark in so einer Art Kommune mit so vielen jungen Leuten, die sich selbst versorgen und sonst so. Ich will nur sagen, das fand ich interessant, Menschen vor dort zu treffen, die sich auch um mehr kümmern, außer Geld verdienen mit Touristen. Leute wie Brooke, die einfach auch symbolisieren, dass man vernünftig mit diesen Orten umgehen kann, dass ihr das bitte auch tut, wenn ihr da hinfahrt, weil es euch, wie gesagt, auch mehr bringt, mit einem Menschen wie Brooke zu reden, weil sie einfach verdammt viel Ahnung hat. Und ja, Great Barrier Reef ist einfach ein Ort, der das braucht. Man muss auf diesen wundervollen Ort aufpassen und die Message spreaden, was wir jetzt gerade versuchen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schön diese Welt sein kann, wenn man sehr auf sie aufpasst und manchmal das Glück hat, sie sich vielleicht ein bisschen anzugucken. Ja. Dann kamst du auf diese Insel. Es blieb schön.
Danke, Jochen.
Bist dann da, er hat den Taucheranzug inzwischen ausgezogen, er ist dann da ins Wasser gesprungen, ist an Land gekommen. Wir haben da wirklich einen schönen Moment. Schaut euch mal im Netz das an. Wir haben da wirklich Fotos gemacht. Das ist ein absolut unwirklicher Ort. Nur Strand um einen rum. Und es war tatsächlich der Ort auf dieser gesamten Australienreise, an dem ich mich am weitesten von zu Hause weggefühlt habe. Also ein wunderschöner, friedfertiger, absurder Ort in einem ohnehin wundervollen Gebiet, nämlich dem des Great Barrier Reefs in Queensland in Australien. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt zu diesem Tag, also noch viel mehr, aber eine Sache, Rückweg, du fährst zurück, liegst unter Deck, also das ist so eine riesen Scheibe, es wird wärmer, durch die Sonne von außen, Gott, war ich müde.
Ja. Ja.
Alter, bin ich eingepennt. Bin ich weg gewesen. Alter, neben
stimmt,
so ein paar Kinder.
Gepennt,
dann haben so Kinder gespielt auf so einer Fläche unten, wo ich so, ich setze,
Ich habe es wegen den Kindern nicht fotografiert, aber es war ganz süß. Da waren halt irgendwie, keine Ahnung, Kids auch völlig fertig. Du bist im Wasser. Du bist den ganzen Tag an der frischen Luft. Es ging ja morgens früh los. Du schnorchelst halt irgendwie 3-4 Stunden, fährst mit dem Bötchen noch irgendwie auf die Insel, machst da noch Blödsinn. Also das macht echt müde. Und mich hat es aber auch glücklich müde gemacht. Genau. Also als du da unten dann gepennt hast, war ich noch draußen und habe diese Rückfahrt, weil die geht dann schön die Küste wieder zurück. Da habe ich dann schon mal von der Küste aus gesehen, was ich am nächsten Tag mache.
Ja.
Ne, weil ich manchmal, wenn wir unterwegs sind, wir machen ja viele Sachen gemeinsam, aber jeder macht auch für sich immer noch mal ein paar Sachen. Und ich habe schon gesehen, was ich am nächsten Tag mache. Ich habe nämlich den Daintree, du hast ihn eben schon angesprochen, weil Brooke wohnt da, den Daintree Forest, einer der ältesten Regenwälder dieser Welt, über 100 Millionen Jahre alt. Den wollte ich mir anschauen. Und da eine Tour machen und ging auch dann wunderbar von Port Douglas und das war am nächsten Tag dann direkt. Also es war wirklich so, wir waren wirklich müde, waren abends mal wieder toll essen in Port Douglas, haben das noch geschafft, diesem Strip zu laufen und Kleinigkeit zu essen.
Das Schönste an solchen Tagen ist das Belohnungsessen mit müden Knochen, sich noch was zu gönnen. Als hätte man so bitter eingezahlt die Zeit davor, aber sich da nochmal zu lohnen, ist doch das Schönste.
Na, geschlafen wie ein Baby danach. Ja. Und ich habe auch die Tour dann gemacht, erst mittags und nicht morgens. Wir haben dann am nächsten Morgen ein bisschen gemütlich gemacht und ich bin dann mittags abgehauen an den Tag Richtung Daintree National Park, weil das hat so zwei Komponenten. Einmal Tiere im Daintree National Park, da gibt es natürlich Krokodile und ich wollte auch da in den Tropen nochmal Krokodile sehen. Es gibt Kasuare. Kasuare, hast du schon mal gehört, Kasuare? Du guckst mich an.
Ja, da klingelt, das hast du schon mal, das konnte ich dir damals schon nicht glauben.
Kasuare ist ein Vogel. Ja. Es ist vielleicht der gefährlichste Vogel der Welt. Einmal, weil er halt schon mal, googelt mal Kasuare. Das Ding wird bis zu 1,80 groß, wiegt 60 Kilo, ist so ein Laufvogel, also in Richtung Strauß. Sieht halt ein bisschen anders aus, hat tatsächlich wie so ein Hornhelm auf dem Kopf, sieht nicht sehr freundlich aus, ist bunt, manchmal so blau, violett, hat richtig Power, hat Krallen ohne Ende, kann so Kung-Fu-Tricks, also so, der kann mit seinen Beinen, kann, also wirklich sind nicht viele Leute, wenn man denen nahe kommt, die ärgert und er hat da irgendwie kleine, wie mit allen großen Tieren, dann greift er halt auch an. Also es gibt in Australien, und er lebt nur da, gab es jetzt nicht so viele Todesfälle wegen dem Vogel, aber zwei schon, also in den letzten 100 Jahren. Wenn man dem zu nahe kommt, dann kann er wirklich böse sein, aber der ist natürlich menschenscheu, da greift niemand an.
1,80?
Alter. Und das war natürlich neben dem Krokodil, neben dem Kasuar, und da gibt's auch noch Schnabeltiere, komme ich auch gleich noch zu. Ich wollte Tiere sehen, vor allem halt nachts. Das ist nämlich die Chance nochmal, das ist nochmal so ein ganz spezielles Erlebnis, was man im Daintree National Park halt super machen kann. Man kann nachts auf Tiersafari gehen. So. Und das wollte ich haben. Also ich wollte nochmal so richtig so in die Natur rein, in den Daintree National Park. Auch oben zum Cape Tripulation, eine der schönsten Buchten, finde ich, in Australien. Und da bin ich dann mittags los. Und auf dem Weg kommt man erstmal hoch in die Spitze quasi von Queensland rein. Wenn ihr es auf der Karte anguckt, Cape Tripulation, dann macht Queensland oben nochmal so eine Spitze. Die wird immer dünner und immer dünner und immer dünner. Ganz oben im Norden, so weit bin ich nicht gekommen, ist Cooktown. Das ist so eine alte, ganz alte Cook, ne? Nicht Thomas, sondern James Cook. Thomas oder James Cook, einer von beiden hat Australien entdeckt. Jochen, würdest du das nochmal nachgucken? Ich habe das schon mal falsch gemacht. Ich glaube, Thomas Cook ist die Marke und James Cook ist der Seefahrer. Genau, so weit wollte ich gar nicht hoch. Aber da ist man schon wirklich fast in Papua-Neuguinea oder auf der Höhe. Bevor man da zum Cape Tripulation kommt, eine der schönsten Buchten.
James Cook.
James Cook, danke.
James Cook ist also ist der Mensch, der mit Australien zusammenhängt. Nachdem ist Cooktown benannt.
Genau. Und so weit bin ich jetzt nicht hoch, aber zum Cape Tribulation. Und auf dem Weg dorthin fährst du halt diesen Regenwald rein, der wirklich dicht ist, mit großen Bäumen. Immer wieder kleine Bäche und Flüsse dadurch. Es ist traumhaft schön, dieser Weg da allein da entlang zu fahren. Es geht bergauf, es geht bergab. Du siehst immer wieder das Meer, weil das ist halt ganz toll. Du siehst sogar das Riff oben von den Felsen, also die nördlichen Ausläufer vom Riff. So nah kommt Regenwald und Riff eigentlich nicht zusammen.
Das sagt man auch immer, das Cape Tribulation, dieser Ort ist, wo das so nah beieinander ist. Genau. Der Regenwald fast fast ins Riff direkt übergeht.
Du kannst dich direkt jetzt vom Strand dahin schwimmen, aber das ist wirklich sehr, sehr eng. Und das ist halt auch eine abgefahrene Natur wieder, jetzt so ganz anders als das Unterwasser, die Unterwassernatur, die wir da erlebt haben, sondern durch diesen Regenwald zu fahren. Dann gibt's den Daintree River auch. Das ist so einer von den größeren Flüssen da. Und da habe ich meinen ersten Stop gemacht. Da kann man auf diesem, auf so einem Flussarm, kann man mit so Solarbooten, auch wieder nachhaltig mit so Elektrobooten, halt nochmal auch so auf Flusssafari gehen und Krokodile gucken. Und wir zwei haben ja zusammen auch in Northern Territory, da habe ich meine ersten Krokodile gesehen. Und deshalb, seitdem bin ich ja auch großer Fan von Krokodilen. Auch wenn die natürlich so ein bisschen furchteinflößend sind, weil sie Jäger und Mörder sind, seit 200 Millionen Jahren auf diesem Planeten sind, wollte ich es einfach nochmal. Habe ich gesagt, komm, Stündchen. Ich will, also man hat eh keine Garantie, aber der Ranger, der mit mir auf diesem Elektro oder mit uns, wir waren so eine kleine Gruppe, war auch ein kleiner Hund auf dem Boot, nämlich der Hund vom Ranger, Pepper.
Der hat auch überlebt.
Der hat auch überlebt, okay. Der überhaupt keine Angst vor Krokodilen hat. Jetzt habe ich gespoilert, ja, wir haben Krokodile gesehen. Und wir sind mit diesem Elektroboot, das ist auch ganz schön, du fährst wieder ganz nah an die Mangroven dran und kannst in diesen Urwald reingucken und versuchst halt Krokodile zu sehen, weil die in den Mangroven oder in so Fluss, auf so Sandbänken an den Flüssen halt sitzen. Und wir haben wirklich so ein richtig fettes, großes gesehen, was in der Sonne lag. Also nicht im Wasser haben wir keine gesehen, aber ein fettes, großes, was sich gerade so in der Sonne gewärmt hat, ne? Hier aber schön 50er Sonnencreme drauf, ne?
Auf jeden Fall. Oder Neopren halt.
Neopren. Ne? Das war schon wieder beeindruckend. Und was ich da zum ersten Mal gesehen habe, und das war wirklich, was ich wirklich gelernt habe, Krokodile kriegen ja extrem viele Kinder. Weil die Krokodile, wenn sie ja ganz klein sind, wirklich ganz klein sind und dann schon draußen rumrennen, Babykrokodile und Kinderkrokodile, und die sind halt wirklich süß. Hm. Und die habe ich gesehen. In einem Mangroven. Ich habe Babykrokodile gesehen. Das war mega. Und dann weißt du halt, klar, andere Jäger dort, Vögel, ne? Wenn so ein kleines Babykrokodil da auf so einer Sandbank halt
sitzt. Oder der 1,80-Kollege da, von dem du gesprochen hast.
Genau. Ja, ne? Also, und dann macht's Schnapp und dann ist so ein Ding auch wieder weg. Aber die sind halt als Kinder, wie so Tierkinder halt immer, halt mega süß. Und das hat sich da schon wieder gelohnt, dass wir halt so klitzekleine Krokodile. Also sie sehen genauso aus wie große Krokodile, halt nur in Mini. Und die liegen dann da quasi so im Schlamm und man muss echt so genau hingucken. Aber da, ne, war dann Pepper, der kleine Hund, hat dann auch mal, ist auf dem kleinen Boot dann immer und hat dann geguckt, okay, das große Krokodil kenne ich, alles klar. Ich bin hier safe auf dem Boot. Pepper hatte keine Angst. Also das war einfach schon mal, du hast Vögel wieder gesehen. Also naturmäßig ist das auch an Land wirklich eine Offenbarung. Und von dem Daintree River ging es dann weiter Richtung Cape Tribulation. Und da war halt schon so, man hat die ganze Zeit links und rechts schon geguckt in den Urwald, in den Regenwald rein. Sieht man so ein Kasuar. Ne? Also sieht man von diesen Vögeln, die ja die ganze Zeit, die sind halt auch wirklich so, man nennt sie die Gärtner des Daintree Forest. Deshalb sind sie so wichtig, weil natürlich die ziehen durch diesen Daintree Forest da durch, fressen überall, kacken überall. Das heißt, sie sehen natürlich alle Pflanzen immer wieder überall aus. Ne? Deshalb nennt man sie die Gärtner. Und deshalb muss man sie auch schützen. Und die sind wie so viele Tiere, ne, muss man sie besonders schützen, weil natürlich vom Aussterben bedroht, der Mensch der größte Feind. Und deshalb ist der Daintree National Park halt auch ein Nationalpark. Und dann hast du halt einfach ein großes Gebiet, was geschützt ist, weil Menschen sind überall. Ganz viel von dem Daintree National Park ist natürlich vor hunderten Jahren einfach platt gemacht worden, da auch in Queensland, weil die da Zuckerrohr angebaut haben, wie in der Karibik. Also du fährst auch, bevor du in diesen Wald reinfährst, durch Zuckerrohrfelder, die sich jetzt gar nicht mehr lohnen. Ne?
Menschen halt. Leergewirtschaftet.
Die hatten halt leergewirtschaftet. Deshalb ist es so wichtig, dass der Nationalpark da ist, dass man auch diesen Nationalpark auch besucht, da auch vielleicht ein bisschen Geld da lässt, so Touren macht mit Indigenous People da auch, ne, weil dieser Park fällt ja dann auch in quasi Indigenous Völker halt rein, die dort leben, dessen Land das ist, die da auch mit drauf aufpassen und ja viel öfter ganz close zur Natur einfach leben, weil sie die alten Geschichten, die alten Medizin, quasi die alte Medizin aus dem Urwald immer noch teilweise benutzen, dazu gleich mehr. Und wir fahren dann halt und gucken immer so links und rechts, Kasuar, Kasuar. Und dann sagt aber der Typ, der am Steuer saß, wir waren so vier Leute da drin, und sagte, ja, ganz ehrlich, es ist sehr ungewöhnlich, wenn man den jetzt sehen würde. Ne? Also, okay. Da war ich so ein bisschen down, aber dann, Spoiler, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ein Krokodil gesehen, aber nicht den Kasuar, den gefährlichsten Vogel. Deshalb bin ich vielleicht immer noch am Leben. Ne? Aber ich wollte ihn einfach droppen. Aber ich habe andere Tiere gesehen, weil wir sind weitergefahren Richtung Cape Tribulation und kamen dann im Sonnenuntergang dort an. Und ich stand alleine an einem der größten Buchten und nachweislich einer der interessantesten Strände auf diesem Planeten. Also ganz viele Leute, die da gesagt haben, sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das geht so weit, drumherum gehen die Berge wieder hoch. Du hast wieder das Grün, was wir vorhin auch beschrieben haben. Du kannst drin rumlaufen, dann in den Bergen quasi gibt es dann alle möglichen Aussichtspunkte, wenn da die Sonne untergeht. Und dann war ich auf so einen Aussichtspunkt und dann hörte ich auf einmal, es war alles so ruhig und so schön. Und im Urwald und im Regenwald, wenn der Abendstimmung aufkommt, sind die Tiere ja auch in Abendspinnung, also die ganzen Insekten, überall zirpen.
Ein Sound, ne?
Ey, ja. Was ein Sound, als hätte jemand die Soundbox angemacht.
Wie laut das ist, ne?
Wie laut das ist, wie toll das ist. Und das wurde einmal nur so ganz kurz dann, auf einmal war ich da oben und genoss das und dann dachte ich, das gehört aber nicht hierher. Und das war ganz lustig. Die einzigen Leute, die ich da getroffen habe, ich hörte so einen leichten, langsamen Techno-Ambient-Sound. Weißt du, so sphärische Klänge. Und dann kam ich so oben von meiner kleinen Wanderung da am Cape Tribulation irgendwie so ein Fels runter. Da waren am Strand halt so vier junge Leute. Die waren irgendwie so um die 30, aber so Hippies. Aber so Hippies angezogen, als hätte man, also wenn man Kostüm suchen würde für Hippies, ne, die vier hatten sie an und hatten halt so, keine, hatten diese Musik an, diesen Ambience Techno, auch mit so einer Soundbox, ne, und hatten halt so, kennst du diese Sachen, wo es mit Feuer,
ja, ja.
Ne, so, und einer, ne, hat quasi noch auf so einer Trommel rumgemacht. Es war so ein bisschen klischeebehaftet, ne? Und ich dachte so, wow, das, keine Ahnung, ne? Also das ist so ein bisschen Hippie und alles und mit dem Feuer spielen und ne, jeder macht, wie er Bock hat. Und dann bin ich aber da, ich bin da entlang gelaufen und dann, und ich sagte, und sie waren auch ganz freundlich, und so, hi. Und where you come from? Ja, die waren ja halt aus Stuttgart. Ich dachte, das Englisch hat aber einen süddeutschen Akzent. Ich komme ja auch aus Süddeutschland. Also, wo kommt ihr her? Stuttgart. Das war da ganz lustig. Dann im Paradies ein paar Leute gefunden. Und die waren auf dem Big Trip, mit dem habe ich kurz erzählt. Es war ganz spannend dann. Die hatten einen Camper dabei. Du kannst dort halt auch campen auf den Parkplätzen. Das ist eh. Australien, haben wir schon oft gesagt.
Das ist ja überall da, die Camper stehen.
Ist Camperland, ist wunderbar. Eins mit der Natur. Die Australierinnen machen es selbst. Ja, und da war ich in diesem, es gibt so einen kleinen Ort dann auch in diesem Daintree National Park, Daintree Village. Da kann man auch übernachten, da ist ein kleines Hotel, ein Hostel, da gibt es so einen kleinen Campsite und zwischendrin da auch noch was essen, also mitten im Dschungel auf so einer Terrasse, ne, das war tolles Essen, vegetarisches, veganes Essen, also wirklich weit vorne. Und dann kam so der Höhepunkt, den Kasuar, diesen schlimmen Vogel, habe ich gehört, der wäre dann auch im Bett oder steht dann halt irgendwie rum, wenn es dann wirklich Nacht wird. Aber ich hatte dann so eine kleine Tour mit einem geilen Ranger nachts in den Dschungel rein. Also wir sind 2 Stunden dort gewandert. Da gibt's dann auch einen Weg, dass du nicht jetzt quer durch diesen Regenwald läufst und da halt noch nachts alles mögliche kaputt trittst. Sondern es gibt so einen Weg, der ist da reingebaut, in den Dschungel rein, dass man ihn auch nachts und auch tagsüber auf abgesperrten Wegen halt dann safe halt beobachten kann. Und diesen Weg sind wir gelaufen, 2 Stunden. Wir hatten Taschenlampen.
Ja.
Und der Dschungel verändert sich. Die Sounds verändern sich. Die Tiere, die man sieht, verändern sich. Dann hat man auch die Chance, mal in diesen kleinen Flüssen und an den Bäumen ganz andere Tiere zu sehen. Ne? Also du hast ja diesen Kasuar, du hast dieses Schnabeltier, was ja auch so ein abgefahrenes Tier ist, was in Australien, fast nur in Australien lebt und in Papua-Neuguinea. Dieses Tier, was so aussieht wie eine Kreuzung aus einer Ente und einem Biber.
Ja, ne? Genau so.
Und genau da in den Genanalysen ist es auch so. Es ist ein uraltes Tier, was völlig absurd aussieht. Und die Chance, also da habe ich es nicht gesehen, aber die Chance, es da zu sehen, ist groß. Ich habe es aber schon mal gesehen in Australien. Ist völlig absurd, dieses Tier. Man glaubt den Bildern gar nicht. Dann sieht man es in echt. Und dann sagt, okay, was für eine Laune der Natur bist du denn entsprungen? Wie großartig bist du denn, Alter? Und wir sind dann da rein und das Laute von dem Sonnenuntergang war eigentlich weg. Es ist, also das war da gar nicht mehr so laut. Du hast es noch gehört dann. Und wenn dann diese vier Leute oder fünf da mit dem Ranger da durchlaufen, war klar, dann gibt's ab und zu so Warnruf von Vögeln und von Tieren. Das ist ganz toll. Und dann siehst du halt, nachts kommen andere Tiere aus. Tagsüber, man sieht ja, das sage ich immer dazu, wenn Leute sagen, ah, in Australien, den ganzen Spinnen und Schlangen. Tagsüber, du kriegst davon fast nie was mit. Du siehst die nie, die greifen dich ja nicht an. Also das Gefährlichste an Spinnen, wie ich es erlebt habe, ist sind diese Redbacks und die hängen, die greifen dich auch nicht an, aber die suchen sich's, wo es warm ist. Weißt du, diese Plastikmülltonnen, da sitzen die immer drin und auf Plastikstühlen, weißt du, schon warm ist. Wenn man da reingreift, dann wird man vielleicht mal gebissen oder gestochen. Aber sonst ist das eigentlich sehr, sehr safe und man vergisst es auch, wenn man da ist, wenn man die vielleicht diese Sorge. Aber wenn man da nachts da durchläuft, dann kommen die natürlich raus, dann sind die safe, sind die sicher, die haben ja auch gar keinen Bock auf uns. Und das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, wenn du dann mit der Taschenlampe auf einmal so blinkende Augen siehst.
Eine zornige große Spinne, oder?
Ja, und die dann halt wirklich so am Baum entlang läuft. Das ist toll. Wir haben...
Ist kein Schiss?
Nee.
Okay.
Weil die will ja von mir nichts. Also ich habe die jetzt nicht gestreichelt, Jochen.
Nee.
Ich habe die jetzt nicht auf den Arm genommen oder gedacht, lauf mal über mein Gesicht.
Nee.
Sowas macht mit Terrier im Urwald. Mit Taranteln habe ich gesehen, bei uns in der Folge davon erzählt. Ich habe nichts gegen Spinnen, wenn dann Sicherheitsabstand ist. Und den habe ich eingehalten. Ne? Das ist schon beeindruckend, wenn du dann halt die Tiere dann, wo du mal vielleicht Angst hättest, ihnen zu begegnen, aber kontrolliert dann, du bist ja auf diesem Pfad, du guckst diese Bäume ins Gestrüpp und das war toll. Also diese Spinnen zu sehen, Frösche, kleine Grüne, also wirklich Frösche, die so grün sind wie der Urwald, die du tagsüber...
roten Augen haben,
die ja, sind, die du halt nicht siehst tagsüber, ja. Die siehst du nicht. Und die mit den Taschenlampen siehst du die dann und das ist beeindruckend. Ein Possum habe ich gesehen, was so beobachtet hat, ne, was da unten, was sind das da für Vögel, die da entlang kommen. Das macht wirklich Sinn, auch mal nachts in den Regenwald reinzugehen. Das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und dann gab's, ich habe es ja gespoilert, ein Ding, was mich völlig weggehauen hat. Ich gehe mit der Taschenlampe, gehe ich an so einem Baum vorbei, ne, und da hängt was dran an diesem Baum, was raucht. Also es sieht aus...
Die Stuttgarter.
Die Stuttgarter hingen am Baum, haben geraucht. Nein, es war ein Pilz. Also es war ein richtig großer Pilz. Ich würde mal sagen, so zwei Hände groß, bisschen dick und der war an den Baum rangewachsen und es sah aus, als würde der gerade eine dampfen. Ne? Als würde der rauchen. Und das Ding ist, dieser Pilz, also im Endeffekt hat der Pilz gerade wahrscheinlich masturbiert. Also der Pilz hat, Jochen, guck mich so an, hat nicht geraucht, sondern...
Ich bin ja noch bei den Stuttgarter,
ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Sondern der Pilz hat einfach seinen Samen losgelassen. Ja, okay. Ja. Und er sieht halt aus, ich habe es gefilmt, es sieht aus, als würde der rauchen. Das war für mich irgendwie das Highlight, weil ich sowas noch nicht gesehen habe, dass der immer mal wieder so zwischendurch, wenn er mit der Taschenlampe drauf ist, hat der einfach mal so... Und dann hat er einfach mal seinen Samen losgeschickt.
Blütenstaufer
ja. Losgeschickt und abgefahren. Ne? Damit rechnest du nicht. Und das war irgendwie ziemlich faszinierend. Also deshalb, aus diesem Trip kann ich euch nur sagen, so einmal, wenn Regenwald, wenn ihr irgendwo seid, guckt mal nach so Touren und Wanderungen, da wo es safe ist, wo man auch nichts kaputt macht, nachts durch den Regenwald. Weil das ist nochmal... eine andere Welt, genauso wie die Unterwasserwelt und die Tageswelt, ist die Nachtwelt nochmal ein anderes Universum mit anderen Tieren. Es riecht anders, anderen Geräuschen, ein anderem Körpergefühl. Und ja, kann ich nur empfehlen.
Ich kann das von anderen Orten nur bestätigen, dass der Regenwald bei Nacht nochmal ganz was Besonderes ist. Und wir sind einfach, um das jetzt so ein bisschen sozusagen mit ein paar Sätzen, fällt mir gerade auf, zusammenzufassen, ist es einfach einer der Orte Queensland, gerade an der Ecke, wo wir sind, in und um Port Douglas, wo einfach diese zwei spektakulären Eigenschaften, die diese Welt haben kann, nämlich ein Regenwald, sehr uriger Regenwald mit all seinen Facetten und halt dieses Great Barrier Reef sehr, sehr nah, so nah wie sonst nie auf der Welt halt zusammenkommen. Und dazwischen liegen einfach nur fürchterlich schöne Strände, an denen kaum Menschen sind. Und wenn, meistens nur sehr nette. Und wenn es da noch so ein paar Orte gibt, die irgendwie auch noch ganz schick sind drumherum, wo man sich richtig gut gehen lassen kann, weil es einem ja sonst so wahnsinnig schlecht geht da. Da kann man nur sagen, Ja, doch, würde man sagen, hast du noch so 5 Orte, wo du nochmal irgendwie ein paar Jahre verbringen willst, dann wäre das eventuell bei mir auf der Liste, muss ich sagen. Also ich bin begeistert und kann diese wunderschöne Ecke nur empfehlen.
Auch zu empfehlen, weil es ja nochmal eine Ebene hat, also die indigenen Leute, die indigenen Völker, die Aboriginal People, die da leben, sind auch verschiedene Völker da auch wieder, die da leben, haben wir auch, wir haben lang drüber gesprochen in der Northern Territory Folge. Dort in Queensland leben wieder ganz andere Indigenous People, ganz andere Aboriginal Völker und macht da Touren mit. Das ist so, man kann die kennenlernen, man kann die Kultur, eine der ältesten noch wirklich erhaltenen und lebenden Kulturen auf diesem Planeten, hautnah erleben. Also ich habe da in Queensland auch eine Tour mitgemacht, wo ich mit einem Typen, Megatyp, unterwegs war in den Mangroven, also da, wo eigentlich die Krokodile so abhängen, wo er sagte, nee, wenn ich dabei bin und da, wo wir sind, brauchst du keine Angst zu haben, lass mal da durchlaufen, ich zeig dir einfach mal die Mangroven. Und wir sind da war Ebbe halt da reingelaufen in Mangroven, also das ist auch wieder so ein die haben ja so die Mangroven, wenn das Wasser nicht da ist, die haben ja diese ganzen Stämme und Äste, die sehen ja auch so ein bisschen scary aus, ja, so ganz schwarzes Holz von der Feuchtigkeit und da sind ja so die so Wurzeln, die so in alle möglichen Richtungen gehen, als würden sie dich quasi so Schlingen um dich ziehen wollen, ne? Also wirklich so scary. Zwischendrin liegen überall dann auf dem, wenn das Wasser weg ist, lagen überall so große Muscheln, Schnecken und aber so richtig große. Und an den Mangroven vorbei, das war ganz cool, als ich mit ihm unterwegs war, so die 2 Stunden, der hat an einem Baum gesagt, guck mal, der Baum da, ne? Das ist unsere Apotheke. Und er so, hä, ist eure Apotheke? Ja, weil die Blätter sind Bandagen, die Früchte, und er hatte mir so eine Frucht gegeben, das war so eine weiße, kleine Frucht. Und er so, das sind Aboriginal Augentropfen. Und dann, also, Augentropfen, und dann macht er halt so, als wär das so eine kleine Pipette, macht er halt so zieht er sich das Auge so ein bisschen zurück, drückt auf diese kleine Frucht aus, und dann geht so ganz reines Wasser in sein Auge rein. Und so, ja, das ist gut für die Augen. Und ich so, cool. Und hab das auch gemacht, und das war wirklich total erfrischend, hättest du so ein Fresh-Up für die Augen. Weißt du, so Sachen zeigen die einem. Und das ist, und das regt wirklich die Gedanken an, ne, dass da Völker auf dieser Erde leben, die ja schon seit Millionen Jahren überlebt haben und die halt noch viel mehr im Einklang mit der Natur gelebt haben und diese Natur auf der einen Seite geschätzt haben und sich nur so viel genommen haben, was sie gebraucht haben. Die haben nichts gehortet. Die wussten, ich habe irgendwie brennende Augen, ich habe eine Bindehautentzündung. Da vorne ist ja der Baum. Blüht er gerade hoffentlich, so, dann ist die Apotheke gerade offen. Ne? Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, da auch in den Mangroven zu laufen. Dann kam auch die Flut, da wurde es ein bisschen abenteuerlich, weil die Flut relativ schnell kam. Er war ganz entspannt, da war ich dann auch entspannt. Da haben sie alles klar, gut bis zu den Knien, über den Knien. Ne? Und das war also ein bisschen Abenteuer, aber das will ich auch nur empfehlen. Also gerade in so einer Umgebung von diesen Menschen zu lernen und das ist das Letzte, was ich noch habe als beeindruckende Begegnung. Und ich hatte sehr viele, wie ihr jetzt gehört habt, in Queensland. Sei es dieser Schwarm, sei es diese Nachtbegegnung mit den Tieren und den Spinnen. Hatte ich noch diese Begegnung, dass er auf einmal mit dem Typ, wir kommen aus dem Mangroven raus, ne? Es war schon so ein bisschen Abenteuer. Und dann sind wir noch so ein bisschen durch den Urwald gelaufen. Und da sagte er, oh, hier, die Pflanze. Und ich gucke auf die Pflanze, so, okay, sieht ein bisschen strange aus. Und er sagt, was hältst du von der Pflanze? Was fällt dir auf? Und er sagt, yeah, it looks strange. Und er sagt, ja, weil die ist 100 Millionen Jahre alt. Beziehungsweise, also jetzt nicht die Pflanze, aber diese Pflanze wächst genauso seit 100 Millionen Jahren in diesem Urwald, in diesem Regenwald und hat sich nicht verändert. Also ganz viele Sachen haben sich ja verändert, ne? Auch so Schnabeltier und Krokodile haben sich natürlich auch über die Millionen Jahre so ein bisschen verändert. Aber er sagt, diese Pflanze lebt hier, seit es diesen Urwald gibt und hat sich nicht verändert. Und das ist dann, da sitzt er halt so vor diesem Teil, so ganz ehrwürdig, und sagt so, Alter, das ist schon verrückt.
Dimensionen, ne?
Ja, das sind Dimensionen, die man gar nicht schaffen kann.
Wie egal wir sind, ne? Wie klein
wir sind. Wie klein das ist.
Also wie klein wir sind, auch in unserer Lebensspanne, Menschen als Existenz, als Spezies, die existiert, das ist alles so. Das ist immer so fantastisch, wenn sowas in Dimensionen gerückt wird und man auch merkt, so einfach so, wie erstens, wie kann man sich selbst so wichtig nehmen? Und zweitens auch, wie kann man auch so viel missachten, obwohl man eigentlich überhaupt nicht das Sagen hat, weil es aber noch Lebewesen gibt und Pflanzen, die viel länger auf diesem Planeten sind. Ne? Und vielleicht ist unser Weg dann doch nicht so der beste, wenn andere schon seit Milliarden Jahren überleben.
Ja, so wie wir es im Moment machen, aber da haben wir schon oft drüber gesprochen, muss man halt drüber nachdenken. Und das versuchen wir ja auch, dass wir gerade mit den Reisen und das Erleben, dass Gedankengänge freisetzt. Und das hat natürlich auch mit zu tun. Ne? Wir sind auf der anderen Seite der Welt. Klar, wir sind auch nach Australien geflogen. Deshalb sagen wir immer, klar, wenn ihr das macht, bleibt so lange wie möglich. Spendet so viel Zeit ihr könnt da, fliegt da nicht für eine Woche hin. Das ist jetzt für den Planeten nicht so gut. Und was wir machen, wir können das nur vorleben, wir können es euch immer nur ins Herz legen und euch daran erinnern, kompensiert zumindest den Flug. Das macht nicht alles gut, aber wir machen das mit My Climate, mit unseren Partnern aus der Schweiz und wir kompensieren den Flug. Wir kompensieren aber auch die Kilometer, die wir da zurücklegen mit dem Auto oder mit dem Zug oder im Bus. Das machen wir einfach gerne und wir finden das auch wichtig, das zu tun und drüber zu sprechen.
Ja.
Queensland, mein Gott, ich habe sofort Bock. Und das ist der Norden von Queensland. Ne?
So, wir mussten einen kleinen Ausschnitt sozusagen auch nehmen. Am Beispielhaften haben wir genommen, um halt die Facetten und die Brillanz und die Schönheit dieser Ecke von Australien wirklich beispielhaft abzubilden. Aber um es einfach gesagt zu haben, es gibt noch so viele andere schöne Sachen, die man da machen kann. Also wenn ihr irgendwann nochmal so eine To-Do-Liste für den Rest eures Lebens aufstellt, was fällt da ein in Queensland allein? Die Whitsunday Islands werden
anregen. Mein Gott, das ist eine Inselgruppe, verschiedene Inseln. Jede Insel ist dann für sich auch nochmal anders.
Wie heißt der Strand?
Whitehaven Beach.
Mein Gott, der heißt Whitehaven Beach und er ist das. Also er sieht wirklich aus wie das Paradies im Weißen. Also ich sah brauner aus, als ich war, weil der Strand so weiß war. Weißt du, was ich meine? Der Farbabgleich war ganz anders. Der Sand auf dem Strand war so nah an weiß, dass selbst ich wirklich tiefbraun gebrannt aussah, weil dieser Strand so wahnsinnig weiß war. Er war so lang, er war so flach ins Wasser reinlaufend. Wunderschön.
Auch rein in diese Insel, also der wie so ein Flussdelta zieht sich der Strand auch rein. Wenn man Bilder dann auch, es gibt so Drohnenaufnahmen davon von oben, dann glaubt man gar nicht, dass das echt ist. Ja, ne? Also Whitehaven Beach to Whitsundays. Du hast aber noch Orte, Brisbane ist die Hauptstadt von Queensland. Ja. Das ist eine große, eine der vier großen Städte in Australien. Du hast Fraser Island, was auch eine Sandinsel ist, völlig abgefahren. Das ist wirklich nur eine Sandinsel, auf dem Regenwald wächst. In der Mitte ist so ein großer Süßwassersee. Das ist wunderschön. Early Beach. Hervey Bay, Wale gucken. Es gibt so viel in Queensland. Und wenn ihr so drauf seid, sagt, ich will Party haben bis zum Get-No. Die haben auch sowas wie ein Malle, ne? Die Gold Coast.
Die Küstenorte da sind.
Die Küstenorte. Die Gold Coast ist halt wirklich so, das ist das, was mir nicht so gefällt, wenn so Hochhäuser direkt am Strand stehen. So Skyscraper. Aber es gibt ja Leute, die das mögen oder vielleicht auf ihrer Reise mal für 2 Tage irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Party haben möchten. Dafür ist das auch da. Also wer Wassersport mag, alle möglichen Richtungen sind da, Natur sowieso. Queensland, wie gesagt, ist riesig groß. Da kann man Wochen und Monate mit verbringen. Das empfehlen wir euch auch. Es ist wirklich ein zauberhafter Ort und ganz viele Menschen, die aus Europa nach Australien kommen, die fangen mit Queensland als Australien Experience auch an. Die Infrastruktur, also touristische Infrastruktur, ist so da. Aber hat jeder. Aber es ist, wie gesagt, genug Platz, dass man auch ruhige Orte dort findet. Aber man hat auch die lauten Orte. Aber ich, gerade vom Norden, ich finde Port Douglas, ich bin in Port Douglas so ein bisschen verliebt und Umgebung. Ja. Wenn ich Queensland nochmal machen dürfte oder könnte, irgendwann mal zu meinen Lebzeiten, wollte ich wieder nach Port Douglas, auch wegen den Ex-Benedict.
Ja, ich wegen dieses Italieners da, ja, und auch was man da so, ja, es ist einfach ein schöner Ort. Ja. Also man möchte da unter anderem vielleicht auch irgendwann mal leben. Mal schauen.
Bei den Australiern und Australierinnen, dass einfach auch nette Menschen sind. Wir haben gar nicht so viel, aber wir haben über Prue gesprochen, die eigentlich Neuseeländerin ist und da in der Kommune lebt. Aber das ist halt so, finde ich immer noch, deshalb ist Australien so ein Traumland von mir auch, einfach wegen Leuten. Es sind einfach sehr, sehr nette Leute, die einem das Leben oft leicht machen, die einem freundlich begegnen. Ich habe dort Smalltalk gelernt oder ich habe ihn zu schätzen gelernt, dass man einfach mal mit jemandem, der wo man eine halbe Stunde mit seinem Leben verbringt, der aber dann ganz offen und auch tief dann erzählt und dann geht man wieder auseinander und es ist gut.
Ich hatte eine Toilettenunterhaltung, also bei den bei den Waschbecken, so im Toilettenraum, bei dem Restaurant witzigerweise, ein Italiener auch mit einem älteren Australier, der war zumindest älter als ich. Und es war, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber es waren drei Sätze und ich habe mich einfach besser gefühlt danach. Mhm. Also ich habe Smalltalk nicht gelernt, weißt du, kann ich nicht, nicht so gut, aber das einfach, ja, also man das ist dann irgendwann eine Mentalität, dass man möchte, dass es dem anderen auch oder ein bisschen besser, auch gut oder ein bisschen besser geht und jetzt nicht total flach von wegen, ja, alles geil, tschüss, sondern irgendwie was anderes noch. Und ja, das nehme ich auch mit. Also mir fällt nicht viel ein, was dagegen spricht.
Ja, und ich hoffe, wir haben euch ein paar schöne Bilder in den Kopf gezaubert. Die Beweise dazu, dass es so ist, gibt es dann auf Instagram und auf Facebook und natürlich unseren Blog, den wir euch auch immer wieder empfehlen wollen. Also Pia und Hanna arbeiten an Instagram und Facebook und machen die Sachen, die wir da irgendwie mitbringen, noch schöner und machen irgendwie coole Reels draus. Und Julia zaubert im Blog da nochmal, hat nochmal Tipps und da haben wir auch nochmal ein paar extra Tipps noch drin. Und das ist nochmal ausführlich. Und da auf dem Blog könnt ihr euch natürlich auch für unseren Newsletter anmelden. Unser Newsletter-Magazin kommt einmal im Monat. Da blicken wir ein bisschen hinter die Kulissen. Da gibt's für die Community nochmal ein paar extra News. Und da könnt ihr euch bei uns auf dem Blog bei reisenreisenderpodcast.de, ne? It's DE. Jochen.
Die ne? würde ich sagen.
Die, ja.
For the Germany. Ja. Und wenn ihr Bock habt und uns gehört habt und euch das einigermaßen gefallen hat, gebt uns gerne Bewertungen, ein paar Sterne bei Apple oder bei Spotify geht das, glaube ich, auch inzwischen. Ja. Also das hilft uns immer so ein bisschen, weil wir haben ja nicht die große Maschine dahinter, die jetzt jeden Tag uns einen Teppich ausrollt, sondern so, wir machen nur Word of Mouth. Geht schon wieder, spread the word. Ich mache nur noch Englisch.
Ja, Alter, langsam wird es peinlich.
Ja, langsam wird es peinlich.
Sei froh, dass du, während du da sprichst, einen süßen Hund streicheln musst, ja. Nämlich Lieschen.
Die jetzt langsam Gassi gehen.
Ja.
Deshalb müssen wir jetzt langsam mal
aufhören. Also wir haben jetzt eine Aufgabe.
Ja.
Guck, wie sie, hast du gesehen, wie sie mich anguckt, wenn ich sage, spazieren?
Merkst du, wie sie mich anstupst, immer wenn ich aufhöre, sie zu streicheln? Das ist eine Unverschämtheit.
Ihr seht, unser Leben ist bestimmt durch
andere.
Das durch andere mit vier Beinen. Und wir hoffen, euer Leben ist gerade auch ganz gut. Wir hoffen, dass wir euer Leben vielleicht mit dieser Folge so ein bisschen, mit so ein bisschen Fernweh und ein bisschen Wegträumen aus dem Alltag auch ein bisschen besser gemacht haben. Also uns würde es freuen, wenn wir das geschafft haben. Jochen, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank an dich auch und danke an euch da draußen, dass ihr euch das freiwillig angehört habt und bis zum nächsten Mal, wir würden uns freuen. Es ist uns immer wieder ein Fest. Passt auf euch auf.
Goodbye.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.